Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
3, 2, 1. Du isst einfach in Ruhe weiter. Wir legen ohne Umschweife los. Und ich ändere spontan meine L-Alliteration, die ich für dich im Intro hatte. Mich lenkt das auf positivste Art und Weise ab, dass diese Sonnenbrille jetzt da ist und jetzt auch eben gesprungen ist zwischen.
Also hier. Muss man deinen Kopf drehen dann.
Olli und.
Magic, Olli.
Magic. Das beweist. Das beweist wieder, ihr seid halt doch die coolsten Schweine, die unsere Szene überhaupt ansatzweise zu bieten hat.
Stefan macht das, wer kennt uns das gelungen? Warte mal.
Das ist richtig großartig, finde ich.
Ich habe jetzt Seriositätsmodus an.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist heute Luzi, das lukullische L.
Lukulle, was ist das denn? Schönen guten Tag, ich freue mich da sein zu können, mit vollem Mund.
Ja, ich hatte eine andere L-Alliteration ausgewählt und dann habe ich gesehen, dass du noch... essen musst ein bisschen, du bist noch nicht ganz fertig geworden, der Zeitplan ist zu stramm. Wir kommen quasi aus einem Online-Meeting und springen direkt in die Podcast-Aufnahme, so muss das sein, wir geben alles. Und da habe ich kurzfristig geändert, wie ich dich heute nenne. Das ist eigentlich total albern, warum machen wir das denn noch? Wir sind in Folge 77 und ich mache immer noch diese L-Alliteration, die ich mir irgendwann mal in Folge 1 oder so oder 2 ausgedacht hatte. Sollen wir das mal weglassen oder... Ist das so ein Standard, der muss jetzt einfach für immer passieren?
Du könntest ja einfach mal weglassen, bis die ersten Hassmails kommen, was uns denn einfällt. Und früher wart ihr besser und es ist nicht mehr dasselbe, seitdem die L-Alliteration weg ist.
Ja.
Können wir einfach mal ausprobieren.
Wir könnten natürlich auch eine Umfrage mal irgendwann wieder starten. Ne? So, L-Alliteration für Luzi, ja oder nein?
Genau.
Geh mir weg mit die Scheiße oder nee, mach mal weiter.
Kommt. Wahrscheinlich größtenteils auch einfach so, was für ein Ding, habe ich noch nie drauf geachtet, mir vollkommen scheißegal.
Ja, so. Genau. Was macht ihr da? Habe ich noch nie gehört.
Stunden ins Brainstorming gesteckt, um wieder neue L-Alliteration rauszusuchen.
Mhm. Du wirst aber sehen, egal was jetzt noch passiert, ob mit oder ohne L-Alliteration, das ist ein ganz schön schweres Wort, L-Alliteration. Die heutige Sendung wird sich quasi von alleine machen, bin ich überzeugt von. Denn du und ich, wir müssen im Grunde fast nichts tun, denn wir hatten und haben gleich, also unsere vergangenen Ichs hatten Gäste und unsere jetzigen Ichs können deswegen entspannen und unsere zukünftigen Ichs werden uns danken. Wir haben großartige Gäste, die Kollegen von Faun haben sich nämlich Zeit genommen, hier im Podcast mal wieder vorbeizuschauen und das haben die gemacht, obwohl sie auf Tour sind aktuell und unterwegs waren. An dem Tag, als wir sie erreicht haben, quasi waren sie in München, haben sich trotzdem mittags die Zeit genommen, nicht so wie wir, weißt du, wenn wir mittags erstmal um 15, 16 Uhr aus dem Tourbus fallen, ja. Die sahen echt frisch aus.
Ja, das sind einfach Profis, die wissen, wie man es macht, dass man trotzdem fit aussieht, auch trotz auf Tour zu sein.
Das ist total kurios, also war wirklich seltsam, die haben ausgesehen wie das blühende Leben. Und ich ganz entspannt hier im Zoom-Call dachte so, mein Gott, was passiert mir denn? Der Anlass ist natürlich klar, wir haben einen gemeinsamen Song veröffentlicht, Schwarzer Strand, und auch darüber habe ich mit Ihnen ein bisschen gesprochen und über viele, viele Dinge mehr. Das heißt, das können wir gleich zuschalten. Du und ich haben nur zwischendurch jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die wir machen müssen. Unter anderem haben wir gleich ein bisschen Rückmeldung über unsere letzte Sendung, aber machen wir nicht zu viel. Und zum anderen oder zum zweiten will ich natürlich auch den Leuten so ein bisschen die Gelegenheit geben, noch ein paar Infos von uns beiden zu kriegen, weil es ist unser neuer Song, Schwarzer Strand. Neuer Song, neues Video. Wir hatten am vergangenen Freitag eine wirklich schöne Videopremiere auf YouTube. Mhm. Da waren noch viele Leute am Start. Und dann haben du und ich gestern in unserer Radiosendung eine echte Radiopremiere gefeiert, haben den Song gespielt. Und es sind schon ein paar Fragen hier reingeflogen, auch direkt zum neuen Song und zum neuen Video. Und ganz viele Fragen waren zum Beispiel, oh, habt ihr das da und da gedreht? Oh, ist das die und die Stelle, von der ich glaube, dass ihr das da und da gedreht habt, das Video? Kannst du uns ein paar Infos geben, gerne auch noch mit vollem Mund, zum,
muss das auch so sein? Das
tut mir sehr zum leid. Video. Wo haben wir das Ding gedreht?
Also, das war mir so, ja.
Ein paar Gramm weniger.
Na gut.
Ich muss gestehen, so ganz genau weiß ich auch nicht, wo wir das gedreht haben, weil ich wurde auch schon gefragt, wo das war, habe ich gesagt, da in Nienhagen. Ja, aber es gibt mehrere Nienhagens an der Ostsee. Aber es war der Gespensterwald.
Ja.
in der Nähe von einem Nienhagen. Die haben unglaublich geile Location. Einen richtig schönen Wald direkt an der Klippe und dann auch noch eine Steilklippe und ein rustikaler Strand direkt am Meer. Unglaublich schön.
Geil. Und den Leuten ist natürlich auch aufgefallen, dass wir nicht mit alle Mann, also mit allen sieben beim Videodreh waren, sondern dass wir quasi euch arme Schweine, dich und den Alea dahin geschickt haben, ganz alleine. Ihr musstet quasi nachsitzen. Also einer hatte mir geschrieben, mussten die nachsitzen, musste Luzi in dem Fall nachsitzen, weil er beim Finsterwacht-Video zu früh gestorben war.
Zu früh raus war. Oh, das ist schön. Ja, 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 genau. Das war's. So und nicht anders.
Ja. Tatsächlich kamen da auch ein paar ganz interessante Fragen. Also so dieses, ja, ist das jetzt neues, ist der Song nur ein Solo-Projekt so von Alea oder wie ist das? Oder ist das jetzt doch ein Found-Song? Und dann habe ich gedacht, wir können die Leute vielleicht mal ganz kurz abholen, wie sowas normalerweise auch laufen kann bei einer Kooperation. Da gibt es ja alles Mögliche an Modellen, wie man das fahren kann. Ne?
Ja.
Jetzt zum Beispiel bei der Finsterwacht, wo Hansi von Blind Guardian mitsingt und wir ja gesagt haben, die restliche Band, die sind alle in Ork-Klamotten irgendwo versteckt. Die kann man, also die Blind Guardian-Kollegen, die kann man da nicht finden. Aber de facto konnten die nicht beim Video mitmachen, weil die zu der Zeit auf Tour waren. Die waren ja unterwegs. So, das war terminlich nicht machbar. Und bei dem Found-Song gibt es natürlich auch andere Überlegungen. Also das Erste, was mir eingefallen ist, war einfach, dass wir mal zusammensaßen und gesagt haben, naja, wenn wir das so machen, dann wollen wir denen auch den Platz geben als Band, dass die auch mit mehreren da hinkommen können. Und wenn wir da zu siebt aufschlagen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, eben, da bleibt auch nicht mehr viel Zeit für Faun dann übrig. Oder wir stehen mit zwei kompletten Bands irgendwo am Strand, müssen dann auch ein Schlagzeug aufbauen und Gitarren mitnehmen und sowas. Und dann stehen da, wie viel wären wir dann gewesen? Wir sind sieben, die sind glaube ich zu fünft. So, also mit 12 Mann, was dem dann auch wieder nicht gerecht wird. Also haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns auf die Sänger, die ja einfach auch einen Großteil des Songs ausmachen. Und haben stellvertretend für die Instrumentalisten und für diese Melodieparts, die da auch drin sind, einfach zwei der gängigen Instrumente von sowohl Faun als auch von Saltatio dabei. Und dann war halt der Stefan mit der Drehleier dabei, der hat einfach ein grandios guter Drehleierspieler ist. Jetzt putze ich mich ja auch noch die Nase. Das ist ein Misophonie-Podcast hier.
Wir biegen noch ab in ASMR, wenn es sein muss. Das ist gar kein Problem.
Ja, der ein unglaublich guter Drehleierspieler ist, der als stellvertretender Instrumentalist für Faun und dann ein Dudelsackspieler, der stellvertretend für Saltatio dabei ist.
Ja.
Und da war es naheliegend, weil ich auch tatsächlich durch Zufall, gerade als der Videodreh war, in der Nähe war und kurz rübergekommen bin.
Und natürlich auch, ist jetzt maximal unromantisch, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich ab einem gewissen Punkt überlegt, okay, wir haben fast das gesamte Budget verbraten für die Finsterwacht. Ja. Was kostet es, wenn man zwei Leute von uns irgendwo hinfährt?
Oder sieben.
Ja. Oder sieben mit allem drum und dran und Instrumenten und Transporter und LKW und was weiß ich was. Das hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt, aber die anderen Punkte, ja.
Da haben wir uns mit Finsterwacht, mit dem Videodreh haben wir uns jetzt so arg verschuldet, da wäre es da jetzt auch nicht mehr drauf angekommen.
Auch geil.
Das ist jetzt ist auch egal.
Jetzt ist auch egal. Ist so ein Storytelling finde ich auch super nach draußen. So, wenn dann alle sagen, ja, aber wie? Dann müsst ihr halt mal ein paar von euren Millionen wieder abgeben. Ist doch gar kein Problem. Mhm. Also, wir werden gleich ein wirklich, wirklich tolles Gespräch hören, denn die Kollegen waren richtig gut drauf. Am Anfang der Aufzeichnung, das sieht man ja natürlich nicht, ne? Weil Podcast ist Audioformat, aber die hatten bei dem Zoom-Meeting, über das wir das gemacht haben, hatten die so eine Funktion an. Also der Stefan hatte die angemacht, der Drehleier-Spieler. Die hatten so ein richtig geiles Sonnenbrillen-Meme, was immer so hin und her gesprungen ist zwischen den beiden auch. Mhm. Und das fing damit auch an. Also das Zoom-Meeting ging quasi auf und das Erste, was ich sehe, ist, dass Stefan diese Meme-Sonnenbrille aufhat. Und dann haben wir da so ein bisschen gequatscht und dann sprang die hin und her, je nachdem, wer gerade den Kopf zur Seite gedreht hat. Super, ja. Erzähl mal noch einer davon, dass die richtig, richtig guten Folk-Bands keinen Humor hätten oder so. Also, richtig toll. Ja,
das können wir von denen lernen. Geil.
Ja, man kann ganz viel von Faun lernen. Ich finde den Song richtig toll gelungen. Die Rückmeldungen bisher sind super. Total spannend finde ich, dass es mal wieder in alle Richtungen geht. Die einen sagen, endlich klingt er wieder so wie ihr. Die anderen sagen, mein Gott, ihr klingt überhaupt nicht mehr wie ihr. Und ja, das in der Kombi. Also fand ich richtig super, dass es auch da funktioniert. Mein Lieblingssatz bei irgendeiner Rückmeldung, den hat uns unser Management weitergeleitet, ohne dass wir jetzt interner ausplaudern, aber wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, wo es hin und her geht, immer auch teilweise sehr lustig. Manchmal arbeiten wir auch, aber manchmal sehr lustig. Lieblingsrückmeldung von der vergangenen Woche war, ihr seid jetzt die CDU der Mittelaltermusik. Irgendwie sowas, ne?
Ich gucke auch gerade nochmal rein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich sehr gelacht habe. Ja doch, die CDU des Mittelalter-Rocks. Ja, ja.
Und er hat das nicht nett gemeint.
der Kollege hat, also glaube ich, anscheinend nicht nur uns, sondern auch unseren Produzenten und sowieso alles gefressen.
Der hat alle beleidigt gleichermaßen.
Ja. Ist einmal ein Rundumschlag. Habe ich sehr gefeiert, doch.
Ja. Was ich auch total gefeiert habe, ist, dass wir nach unserer letzten Folge, die Lokalkolorit-Folge und Dialekt-Folge, sehr, sehr viele Rückmeldungen nochmal bekommen haben. Wir haben jetzt schon wieder Unmengen Post bekommen. Aber was mich am allermeisten freut, und deswegen erzähle ich es, ist, dass die jetzt anfangen, sich untereinander zu bekriegen. Also nicht mehr geil. Geht es an uns, sondern geil. Jetzt, wir haben den Konflikt, wer jetzt recht hat, was heißt denn jetzt Berliner und Pfannkuchen und sonst was, Fastnachtsküchle oder so, der wird jetzt komplett verlagert auf Nebenschauplätze. Also, wir hatten in der vergangenen Folge ja zum Beispiel ein Wort für Wunderkerze aus dem Fränkischen. Und da gab es durchaus Verstimmung, sage ich dir, weil die einen sagen Sternlerschmeißer und die anderen sagen aber Sternlerspeier.
Oha.
Oh ja. Und dann wurde hier tatsächlich hier und da auch wurde beratschlagt, ja, aus welcher Ecke kommst du denn und warum sagt man das dann dort so? Mal, richtig klasse.
So Köln, Düsseldorf und Hosen und Ärzte, das ist alles ein Scheiß. Das ist die neue Fehde der Republik.
Ja, absolut. Und auch super war, ich muss es ganz kurz mir genau angucken, dass ich es jetzt nicht verwechsle. Ja, da ist es. Auch super war, ich habe natürlich auch jede Menge Bilder dann geschickt bekommen von allen möglichen Sachen. Und unter anderem war ein Bild dabei von einer Bäckerei. Glaube, das ist sogar hier im Ruhrpott. Die verkaufen Berliner oder haben verkauft Berliner mit Mettfüllung. Ja, genau. Und ich habe davon ein Foto bekommen. Und daraufhin meinte dann aber noch ein anderer irgendwie, naja, dann kann man doch auch gleich Frikadellen essen. Und unter dem Foto schrieb direkt einer, hallo, das heißt nicht Frikadelle, das heißt Bulette. Die fressen sich gegenseitig auf jetzt. Wir sind fein raus, sag ich dir.
Großartig. Und irgendwann treffen sich bei uns vor den Konzerten, weißt du, so zwei Lager. Und alle mit Helm und Wappen und so. Und Frikadellen auf den Wappen. Und manche mit diesen Teigdingern, den gefüllten Teigdingern. Ich mag das Wort jetzt nicht mehr nutzen, sonst bin ich ja direkt parteiisch.
Ja, sonst geht das wieder nach hinten los. Ja, also ich warte auch drauf. Also es ist auf jeden Fall eine super lustige Entwicklung und es zeigt mal wieder, im Grunde haben wir ja alle recht und jeder hat recht, denn in der eigenen Wahrheit sitzt man ja mittendrin. Ja, in dem Moment, wo ich nur gewohnt bin, dass das Ding Sternle-Schmeißer heißt oder Sternle-Speier oder eben Bulette, Frikadelle, was auch immer, Frikandel. Oh, lecker Frikandel.
Ja, das ist ja wieder ganz was. Das ist ja Hähnchenabfall in Wurstform gepresst.
Womit wir wiederum einen neuen Schauplatz aufgemacht hätten. Super.
Ja, genau. Perfekt. Jetzt kommen die Belgier auch noch an.
Ja.
Oder ist es holländisch? Nicht? Ich glaube, belgisch, ja.
Nee, niederländisch. Aber ist egal. Ja.
Oh,
pass auf. Jetzt haben wir. Jetzt. Ja, nee. Das sind die Belgier. Auf jeden Fall. Wahlbelgier, alle miteinander. So, wenn ihr ein bisschen mitstreiten wollt, über was auch immer euch anspringt, schreibt uns gerne eure Rohrpost an saltatiomortis@radiobob.de. Sage ich auch nachher nochmal. Ich würde sagen, du und ich hören uns gleich wieder, denn wir haben ein kurzes Tavernenrätsel zu lösen. Die Kollegen von Found waren nämlich so cool drauf und haben nette Sachen erzählt, dass ich das völlig vergessen habe, mit denen zu machen. Und die hatten auch nur ganz kurz Zeit, also die waren jetzt nicht so, ich wollte die jetzt auch nicht so ewig lang aufhalten, ne? Die waren da an ihrem Konzerttag und mussten noch Soundcheck machen und alles. Das heißt, wir hören jetzt mal rein in unser Gespräch mit Found. Und du und ich hören uns danach wieder mit einem kleinen Tavernenrätsel.
Geil. Pizza, hallo.
Wo seid ihr heute? Ich muss zugeben, ich habe heute nicht auf euren Tourplan geguckt.
Shame. Wir sind gerade in München und zwar im Nockerberg und ich kannte den gar nicht. Es ist also wirklich shame on me, weil ich habe hier ums Eck gewohnt und ich habe es nie geschafft, diese kleine Gasse reinzugehen. die wirklich in diesen sehr, sehr schönen, wirklich ein tolles Ding, ja, Biergarten, die Sonne scheint auf einmal, also München, wie sich doch dann leben lässt, genießen lässt.
Mich lenkt das auf positivste Art und Weise ab, dass diese Sonnenbrille jetzt da ist und jetzt auch eben gesprungen ist zwischen
also hier. Mal, muss man deinen Kopf drehen. Dann
Olli und
Magic.
Magic. Das beweist, das beweist wieder, ihr seid halt doch die coolsten Schweine, die unsere Szene überhaupt ansatzweise zu bieten hat.
Stefan macht das, wer kennt uns das gelungen?
Warte mal. Was? Ja, okay. Das ist richtig großartig, finde ich.
Ich habe jetzt Seriositätsmodus an.
Finde ich aber ein bisschen schade. Leute, ich habe vorhin zwar zugegeben, dass ich nicht auf euren Tourplan geguckt habe, aber es wäre eh Quatsch, für eure Tourwerbung zu machen. Sag mal, ihr habt ja alles ausverkauft. Balladenreise. Und ich dachte, ja, fast alles, ne? Aber ich dachte, ja, super geil, da können wir ein bisschen noch quatschen. Und dann gucke ich da drauf und denke so, die Faune, die haben das gar nicht nötig, dass ich in unserem Podcast die Werbung für euch mache. Das läuft gut, ne?
Halle können wir nochmal bewerben. Das ist unser letztes Konzert.
Ja, da haben wir 100 Tickets noch über sogar. Ja.
Genau, da könnt ihr noch kommen wenn ich es jetzt parat hätte. Hier, am 20.04. in Halle. Gibt es noch 100 Tickets
in
der Händelhalle.
Aber komisch, gell? Kaum spielt man 24 Jahre Nonstop Musik und reißt sich den Allerwertesten auf, schon spricht sich's rum.
Du meinst, das eine könnte was mit dem anderen zu tun haben.
Ich hoffe, dass es ein bisschen selbstverschuldet ist. Vielleicht, ja.
Ich finde das aber, ganz ehrlich, ich finde das richtig geil. Also gerade eine Truppe wie ihr, wir sind uns so oft über den Weg gelaufen. Klar, wir haben immer auch unterschiedliche Wege uns so gesucht, ne? Wir eher so in der Krawallmucke dann, so mit Vollgas und gib ihm. Mhm. Und ihr seid rechtzeitig in die wirklich gute Kunst abgebogen. Und ich wollte ganz kurz, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt heute für unseren Podcast. Das finde ich super, weil ihr habt ja zu tun. Ja, ich weiß, so ein Tag auf Tour, der kann auch lang werden, wenn man zwischendurch so da sitzt und nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Aber trotzdem, also Dankeschön, dass ihr das macht und jetzt hier am Start seid.
Gerne.
Ich habe gerade eben so drüber nachgedacht, wie ich unser Gespräch so kurz so in ein, zwei kleine Richtungen schicke, dass ich euch auch nicht zu lange aufhalte. Und da ist mir eine Sache eingefallen. Und zwar habe ich vor kurzem längere Zeit mit unserem Fotografen, dem Ingmar, in einem Auto gesessen, als wir nach Leipzig gefahren sind, zur Buchmesse. Und dann hat er mir wirklich mehrere Stunden mit Unterbrechung, weil wir über was anderes noch geredet haben, aber immer wieder vorgeschwärmt von einem Konzert, wo er bei euch war, auf eurer Balladenreise in der Kirche. Und er hat gesagt, das war mit das Coolste und Beste, was er seit langer Zeit jemals gesehen hat. Und der Ingmar hat viel gesehen, der ist viel auf Konzerten unterwegs und kriegt viel mit, was da so passiert. Und er sagte, das musst du dir angucken. Also wer das nicht gesehen hat, das musst du dir angucken, weil ihr es schafft. Ich versuche es mal so zu paraphrasieren, wie er es gesagt hat. Ihr schafft es.
In Stundenzeit. Also.
Genau.
Das ist sehr gut.
Ihr schafft es, hat er gesagt, in diesem besonderen Ambiente der Kirche etwas aufzumachen, was er noch selten bei einem anderen Konzert gefühlt hat, nämlich, dass er wirklich so in diese Atmosphäre eintauchen kann. Und besonders beeindruckt war er von euch, dass ihr zwischendurch, zumindest sah es so für ihn aus, rumjammt. Also wo ihr euch Zeit nehmt, Passagen einfach frei Schnauze zu spielen, zu verlängern, zu verändern. Er selber ist jetzt kein Musiker, aber er sagte, für ihn wirkte das total organisch und frisch. Was ist für euch bei dieser Balladengeschichte, bei den Konzerten in den Kirchen, das Besondere und was ist das, was es so, ich sag mal, so atmosphärisch macht? Außer vielleicht, klar, ne, No-Brainer, die Location, die ist was anderes.
Es ist natürlich geil, auch akustisch zu spielen, da kommen wir her. Also nicht immer große Show und Beats und riesen Schlagzeug, sondern einfach mal nur, vielleicht nur eine Harfe, eine Laute und ein bisschen Gesang. Und wir haben ja den Luxus in der heutigen Moderne, dass wir gute Mikrofone haben. Mhm. Und wenn das dann so eine ganze Kirche ausfüllt, ist es natürlich ein Riesengenuss. Und das war auch ein Experiment für uns, wo wir überlegt haben, kann man das kombinieren? Aber das haben wir einfach mal gemacht. Wir fangen ganz akustisch an und im Laufe des ersten Sets kommt auf einmal Elektronik dazu, mehr Effekte, dann kommt der Neil dazu, Flächen-Synthesizer. Mhm. Und am Schluss haben die Leute das volle Brett. Und dann haben wir eine Pause, fahren es wieder ganz runter reduziert und steigern es nochmal. Und ich glaube, es ist oft besser, da ist weniger mehr. Nicht immer alles zu machen, sondern so reduziert zu sein und dann wirkt der Bombast auch wieder besser. Und ich glaube, da ist uns eine ganz gute, so ein Spagat gelungen. Aus authentischer alter Musik und dann wieder richtig mit Synthesizern und Beats dazu.
Es ist einfach eine unglaubliche Bandbreite. Also wir haben, glaube ich, noch nie ein Konzertprogramm gehabt, wo wir so einen Querschnitt durch unser Schaffen sozusagen zeigen. Ne? Wirklich von einer A Cappella-Nummer über ganz reduzierte akustische Session-Musik, die man auch am Lagerfeuer so spielen könnte, bis eben hin zu den fetten Epen mit Neil an den Synthes und Beats dazu. Und das ist, glaube ich, unglaublich abwechslungsreich einfach. Und das kriegen wir auch als Feedback zurück, dass die Leute eben uns rückmelden, wow, wie kurzweilig war dieses Programm und was ist da alles passiert in der Zeit trotzdem.
Und sogar, ich muss erwähnen, es gab sogar so eine Kunstnummer, die hat Stefan geschrieben, so ein Gesangssatz in Althochdeutsch, die so abstrakt, dass die Leute nicht geklatscht haben. Die wussten nicht, dass die Nummer vorbei ist. Die ersten drei Konzerte, die haben uns so Fragen angeschaut. Was war das denn?
Ich musste das dann später ankündigen, so von wegen, bis jetzt war alles U-Musik, Unterhaltung, jetzt kommt E-Musik, ernsthafte Musik, also und dann um die Leute so vorzubereiten.
Und jetzt gibt es ein Blackout, dass die Leute wissen, oh, jetzt muss ich klatschen, das Lied ist jetzt vorbei.
Das ist ein spannender Punkt, den du da sagst, weil tatsächlich habe ich es auch schon erlebt bei jetzt Saltatio-Konzerten, man hat ja manchmal auch so den Applaus-Killer, ne? Wenn am Ende eines Songs, der Song war fett und groß und dann kommt am Ende des Songs nochmal ein A-Cappella-Part oder sonst irgendwas. Leute wollen eigentlich schon klatschen und dann kommt noch dieser ruhige Part, dann merken sie, oh nee, ich höre noch zu und dann weiß keiner, wann er eigentlich klatschen soll. Also kann ich nachvollziehen. Ich bin ein bisschen, muss ich gestehen, bin ein bisschen neidisch auf die musikalische Freiheit, die ihr da habt. Ihr habt da echt was Besonderes am Start. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, na klar, die werden dem Ganzen nicht gerecht, wenn man auf YouTube jetzt irgendwelche Handyvideos anguckt oder so. Aber wirklich, musikalisch gesehen bin ich ein bisschen neidisch. Ihr könnt zwischendurch jammen, ihr könnt euch leiten lassen, ihr könnt abbiegen, ihr könnt von der Stimmung her das ganz anders aufziehen und auch mal abbiegen, wenn euch danach ist und so. Wie wichtig ist euch denn diese musikalische Freiheit im Vergleich? Ich sag mal jetzt, bei uns ist so, wir haben Songs, die sind durchstrukturiert, da ist klar, was passiert, Strophe, Refrain, Bridge und so weiter. Und bei uns weiß ich auch aus Erfahrung, dass die Leute gerne wollen, dass sie den Song so kriegen, wie sie ihn kennen. Und auch für mich als Fan, ne, wenn ich als alter Metal-Fan bei Sepultura war und die aber plötzlich die Nummer ganz komisch spielen, dass man sie fast nicht erkennt, bin ich so ein bisschen enttäuscht. Aber wie wichtig ist euch diese musikalische Freiheit?
Also ich genieße das persönlich sehr. Ich meine, natürlich haben wir auch sehr viele Songs, die durchstrukturiert sind, ne, und einfach ab und zu gespielt werden. Gerade so die Klassiker, die Leute so kennen. Aber sich den Freiraum zu nehmen und einfach mal zwischendrin einen freien Teil einzubauen, wo auch zum Beispiel der Neil in seinen Beats frei ist, wo er Sachen reinschieben kann und improvisieren kann und wir einfach uns die Zeit nehmen können, so ein bisschen zu jammen, das ist wirklich ein Luxus und es macht riesengroßen Spaß und ich würde mir das persönlich sogar noch mehr wünschen teilweise, weil ich komme halt auch aus so einer Sozialisierung musikalisch, wo ich zu Rockbands gegangen bin, Progressive Rockbands oder so, die dann halt 10 Minuten lang irgendwas ausgedehnt haben und kein einziges Mal das Lied gleich gespielt haben auf einem Konzert und mir taugt sowas total.
Ja, wir müssen ihn immer wieder einfangen regelmäßig, wenn er dann quasi so ein Solo macht und sich dann verliert, dann gibt es den gezielten bösen Blick oder sowas und dann ist das Lied nach 10 Minuten auch dann wirklich vorbei. Aber wir enttäuschen da gerne die Fans, muss ich sagen. Die sagen, boah, ich möchte das Lied so hören und wir spielen es dann doch immer so ein bisschen anders, weil sonst schläft man auch so ein bisschen ein auf der Bühne, finde ich. Wenn so ein Ablauf X ist und so bist du immer, so ist jederzeit diese Todesangst, dass der Neil jetzt was ganz Wildes macht und jederzeit alles möglich ist. Und dadurch muss man immer wach sein.
Ja auch um uns selber nicht zu langweilen. Ne? Ich meine, klar, ihr kennt das ja, man hat so eine Single, ne? Die geht halt 3:30 und ist halt komplett durchstrukturiert. Und wenn man das live spielt, ist es einem dann doch zu schnell vorbei und zu zack, zack, aneinandergereiht. Und wir machen das ganz oft, dass wir die bekannten Stücke einfach live nochmal erweitern und uns nochmal einen schönen psychedelischen Teil einbauen, der nochmal schön aufmacht und so weiter. Einfach um uns selber auch nicht zu langweilen.
Ich finde es super und ich finde gerade euer musikalisches Schaffen gibt das auch total her. Ich weiß, dass ich bei unseren Kollegen hier und da bestimmt auf Unverständnis stoßen würde, wenn ich das versuchen wollte. Jetzt hast du gerade das Wort Single angesprochen. Wir quatschen mal ganz kurz über unsere gemeinsame Single, die jetzt als hätten wir es geprobt. Wahnsinn. Ich merke gerade, unsere Jam-Session hier im Zoom-Call läuft gut. Ja, wir spielen uns die Bälle zu. Jetzt hatten wir mit der Single, die wir davor rausgebracht haben, mit der Finsterwacht, so die 10-Minuten-Marke gesprengt. Das war auch für uns was Frisches und Neues. Und das Ding, was wir jetzt gemeinsam, Saltatio Mortis und Faun, raushauen, Schwarzer Strand, geht da eher traditionell wieder ein bisschen zurück in, ne, wie du hast es gerade gesagt, hier klassisch 3:30 und so. Unsere Zusammenarbeit war für mich insofern super geil und das sage ich jetzt ohne euch Honig um den Bart zu schmieren, weil das genau so wurde, wie ich es mir gewünscht und erhofft hatte. Also reden wir ganz konkret, die Leute interessiert sowas immer, wie sowas läuft. Ich erinnere mich an ein Telefonat, was wir, Olli, hatten. wo du gesagt hast, ja, ja, Nummer ist cool, können wir gerne machen, aber ich will nicht singen. Ich würde ungern sofort, du wolltest dich so ein bisschen zurückziehen, weil du nämlich gesagt hast, das ist super, lass doch den anderen, also den Sängerinnen in dem Fall und dem Alea, lass den Platz. Ich würde gern ein bisschen auf jeden Fall hier Bouzouki spielen und Dinge anbieten. So, und das war für mich so das erste Ding, wo ich gesagt habe, oh cool, da habe ich selten erlebt, dass, weißt schon, Klischee vom Sänger, ne, der immer vorne stehen will und so, da hast du von vornherein das ganz anders aufgemacht und hast gesagt, nee, lass uns das songdienlich irgendwie aufziehen und dann habt ihr in Rekordzeit eure Sachen abgeliefert und da wollte ich an der Stelle gerade nochmal stellvertretend sagen, danke und großen Respekt, wie schnell und stressfrei und super professionell das gelaufen ist, weil das gibt's ja auch in allen Varianten. Mhm. Wie ist denn grundsätzlich sowas für euch? Ich meine, es ist nicht die erste Koop, die ihr macht bei einem Song mit Leuten. Wie ist das normalerweise bei euch intern? Habt ihr da grundsätzlich immer Bock drauf oder macht ihr das wirklich ganz spontan aus und sagt, hey, der Song ist cool, da wollen wir mitmachen oder oh, nee, lass mal, passt jetzt gerade nicht in unseren Plan. Wie geht ihr normalerweise an sowas ran?
Also wir sind erstens sehr verschieden vom musikalischen Geschmack alle. Das heißt, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist schwierig, dass wir sagen, wir haben alle Bock drauf. Mhm. Dann sind wir alle so musikalisch verzettelt, haben Nebenprojekte, Ideen, dass wir immer unseren eigenen Songs hinterherhängen. Deswegen machen wir relativ wenig an Guestings, weil wir sagen, aber wir müssen ja auch noch gemeinsam Songs schreiben. Und wir haben immer viel zu viel Songs in Arbeit. Ja. Und wir müssen uns dann aber irgendwie ein bisschen selber disziplinieren, dass die Songs dann nicht 10 Minuten werden und ausarten. Deswegen ist es immer schwierig. Und bei uns ist aber ganz geil, ich habe auch gesagt, ihr wolltet ja damals auch, ihr habt gesagt, du, wir wollen dann einen Gegenpart, Alea, Dudelsack, harte E-Gitarren, was Romantisches haben. Und da ist es natürlich schön, Faun hat diese Bandbreite, dass ich gesagt habe, da kann man hier mit den weiblichen Vocals arbeiten, mit Harfe und sowas. Mhm. Und das hat er sich angeboten. Und obwohl ich jetzt trotzdem singe, ich finde, der Song hat genau das. Er hat diese weichen Teile und dann das harte Brett wieder. Und das ist sehr schön, finde ich, wenn diese Ambivalenz so ein bisschen spielen kann.
Ja, gerade hier mit den Spuren, als die von euch kamen, nach und nach, also die Leute da draußen interessiert ja immer, wie sowas konkret abläuft. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich entweder direkt im Studio treffen und alle nehmen gemeinsam irgendwas auf oder nacheinander Spur für Spur. Oder wie in unserem Fall, weil wir alle auch weit verstreut sind, räumlich, haben wir erstmal angefangen, Dinge aufzunehmen und fertig zu machen und euch dann immer was zukommen lassen und ihr habt dann ganz in Ruhe eure Sachen bearbeiten können. Und das hat mich total gefreut, was da jeweils zurückkam, weil das hat alles super gepasst. Sowohl die Bouzouki von dir, Olli, als auch die, na klar, mit der Stimme, hier Stefan, deine Leier, wo uns allen erstmal die Kinnlade runtergefallen ist. Ja? Also unser lieber Falk hat auch so ein bisschen mit den Ohren gewackelt.
Glaube ich, der hat die Töne mal verdoppelt, hat er eigentlich auch schon. Ja.
Wahnsinn, also das hat richtig Spaß gemacht, da auch jeweils, das war wie so ein Überraschungsei, ne? Da kommen Spuren zurück und man macht die so auf und schiebt die so mit dazu in die Aufnahme und denkt so, boah, geil auf einmal.
Ja, auch spannend, weil es den Song nochmal ein bisschen verändert. Ne? Und
total.
Tupfer reinbringen, den man noch gar nicht selber auf dem Schirm hatte oder so.
Ja, ja. Stefan, vielleicht auch eine Frage an dich. Wie gehst du an sowas ran? Klar, ne, die Melodien bei der Nummer waren jetzt soweit komponiert, aber ja. Ich persönlich finde, du hast dem Ganzen deinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt durch dein Leierspiel. So manch andere würde da vielleicht nur Dienst nach Vorschrift machen. Aber ich höre bei der Drehleier in diesem Mittelpart, in dieser Melo, diesen Werf, den du da reingelegt hast. Und jetzt haben wir ja auch ein schönes Video, was da rauskommt. Man kann es sogar sehen an den jeweiligen Stellen, wie du das Ding performst.
Geschnitten wie, übrigens. Ist man wirklich ja? Auch mit musikalischem Gehör geschnitten. Ne? Das hat man ja selten, dass dann jemand merkt, an der Stelle ist es halt wichtig, vielleicht da drauf zu halten, wenn dann tatsächlich dieser Driller in dem Moment kommt und so weiter. Das fand ich cool. Und ja, zu dem Song an sich, es muss mich halt auch irgendwie catchen. Ne? Und diese Instrumentalmelodie, die da drin steckt, die mit dem Dudelsack schon angelegt war, die ist halt einfach tatsächlich ein riesen Ohrwurm. Und hat mich da, nachdem ich das erste Mal gehört habe, auch echt in den Schlaf verfolgt, weil es so catchy ist. Und wenn mich das irgendwie begeistert und ich mich dann mit der Drehleier da draufsetze, dann kommen mir halt auch Ideen, wie ich es spielen würde, sozusagen. Ne? Und ja. Es war relativ einfach angelegt erstmal, eine Grundmelodie sozusagen. Genau. Mittlerweile kann ich schon gar nicht mehr ohne Verzierungen spielen. Man hat das halt in den Fingern dann irgendwie hier diesen Driller zu setzen und oder da noch ein bisschen was zu verfeinern. Und das kam dann einfach so rausgesprudelt.
Super. Das ist aber genau das, was es ausmacht.
Weil viele sagen ja dann auch, und das hatte ich auch schon, das ist viel zu viel, mach mal weniger. Ne? Und das kam halt von euch gar nicht. Ihr habt gleich dankend angenommen, das war toll.
Total. Ja, mein Herz hat ja geblutet, denn du hast noch ein richtig geiles Drehleier-Solo angeboten, was dann über so einem Schlusspart dann weiterlief. Und wir haben dann zusammengesessen beim Mix und haben die versucht, da reinzukriegen, diese Drehleier, dass das irgendwie so. Und dann irgendwann guckte uns natürlich auch der Produzent an und sagte, lass uns die Nummer traditionell zu Ende bringen und irgendwie die Melo featuren. So schön das ist. Ich bin ja so ein bisschen, wer weiß, Vielleicht kommt irgendwann noch eine, weiß ich nicht, besondere Version, wo wir 10 Stunden Drehleier-Solo
anmachen. Das bräuchte man eigentlich, ne? Wo man sagt, wir verdoppeln jetzt einfach nochmal diesen Teil oder nehmen uns nochmal Zeit für ein Solo. Das ist genau das, was ich meine, dass man eben dann live würde man sowas dann sicherlich einbauen.
Ja.
Ja. Wir können das jetzt auch noch ein paar Minuten loben und dann haben die Fans so ein Craving danach. Ja, ich muss das Ding hören, dass ihr klären, das können wir.
Super. Das war wirklich ein sehr tolles Drehleier.
Ja,
verzerrt und mit Wawa-Effekt.
Ja. Ich habe ja schon gehört, dass du das auch gerne hier und da mal anbietest oder so verrückte Dinge. Aber genau das macht's ja aus. Also wir haben zum Beispiel die letzten Jahre, obwohl die Technik ja immer besser wird und es immer bessere Samples für alles Mögliche gibt und so, gehen wir immer mehr daraufhin zurück. Ähnlich wie das, was ihr jetzt vorhin gesagt habt über euer Konzertprogramm jetzt live, akustisch und so weiter. Wir gehen immer mehr darauf zurück, unsere Sounds komplett echt und richtig analog zu machen. Also nicht, dass wir auf Bandmaschine aufnehmen, das nicht, aber dass wir alle akustischen Instrumente auch wirklich so benutzen und manchmal auch total kurios benutzen, dass wir irgendwelche Atmos-Sounds und Takelage-Segelsounds mit der Drehleier herstellen und so Zeug, weil wir finden, das ist was anderes als nur eine Sample-Library irgendwo angemacht. Ne? Auch so, man kann in jeder zweiten Cinematic-Library heutzutage große Trommeln anwählen, die super gemischt sind und perfekt klingen, aber wir bauen einen LKW voll Kram im Studio auf und Luzi und Till und ich sind dann zu dritt am Trommeln. Das ist immer unsauber so ein bisschen, aber das hat was. Ne? Das hat irgendwie sowas. Habt ihr das auch so erlebt? Ich sag mal, bei euch ist natürlich so, dass ihr mit eurem Instrumentarium sowieso weitaus mehr in den echten Instrumenten arbeitet, wahrscheinlich auch beim Songwriting schon. Aber hattet ihr auch mal so eine Phase, wo ihr gesagt habt, na komm, gerade für jetzt die und die Nummer, da können wir gerne auch mal hier noch ein Sample einbauen. Klar, Neil macht das ja sowieso mit seinen Loops und sowas. War das für euch eine bewusste Entscheidung, auch so auf authentische, handgemachte Sounds zu setzen? Oder war das einfach ein ganz normaler Prozess und ihr musstet da nie drüber nachdenken?
Das ist sehr organisch gewachsen. Also Neil, da hast du schon, wenn ich mal sage, du versuch mal die Trommeln noch holziger zu machen oder hol mal was noch erdiger klingt. Das sind so Schlagworte von mir. Und so haben wir auch im Laufe der Zeit einfach unsere eigenen Sample-Libraries quasi gebaut. Also es gibt dann so wirklich absurde Namen auch von unseren Spuren in so einem Sequencer. Da gibt es zum Beispiel, ganz oft haben wir die Frauke, das ist die Pauke Frauke, die haben wir irgendwann mal aufgenommen und die hat so einen erdigen Sound. Und die hat der Neil halt immer liegen in seinen Beatstrukturen. Oder ganz viel haben wir so Hufe, so Shaker oder auch so Maultrommeln, die wir sehr stark bearbeitet haben. Und irgendwann hast du die in deinem festen Repertoire als Instrument auch auf der Bühne oder beim Neil, der sie vorliegen hat, und mit denen schreibst du die Songs. Und dann klingt es irgendwann auch nach Faun, weil das so ein Signature-Sound wird.
Genau, genau. Also das finde ich nämlich auch, dass man das hört.
Olli hat ja auch so eine analoge Sample-Library bei sich zu Hause hängen, also eine Wand voller Instrumente.
Komischer Hölzer mit Saiten drauf.
Genau. Ja. Und wenn es nur ein knarzender Ton ist, den man da rausholt, weißt du, und den dann loopt oder so in die Beats einbaut, das macht viel aus, ja.
Ja, und das macht es auch wieder menschlich und es ist nicht perfekt, sondern irgendwie organisch. Und ich finde auch, das hört man irgendwie. Auch wenn wir singen, wir nehmen keine Core-Libraries da irgendwie noch, sondern wir gucken, dass das irgendwie echt alles gesungen ist. Weil gerade jetzt heutzutage, man kann ja fast alles ersetzen durch irgendwelche Samples. Ne? Also ich bin da jetzt auch kein Purist. Ja.
Ich habe kürzlich so eine Sample-Library gehabt, da stand Nickel Harper. Und das klang wie ein Hammer Dalschema oder so. Es klang wirklich überhaupt nicht wie eine Nickel Harper. Mhm. Das hat mich sehr mit Freude erfüllt.
Sehr, sehr gut. Kurz nochmal zurück zu eurer Balladenreise. Also ich habe vorhin gesprochen über Atmosphäre und so weiter, auch so meditative Momente und als unser Fotograf da erzählt hatte. Bordun-Musik ist ja irgendwie meiner Meinung nach dafür prädestiniert und ich kann es immer noch nicht sagen. Ich versuche seit Jahren, das zu benennen, was es ist, was es bei mir persönlich auslöst, wenn ich so Bordun-Musik, nenne ich es jetzt mal allgemein, höre und was das mit mir macht als Mensch irgendwie. Man kommt in andere Bewusstseinszustände rein. So. Wie empfindet ihr solche Momente auf der Bühne, wenn ihr, ich sag mal, eine Passage habt, wo ihr lange drauf rumjammen könnt? Gibt es das für euch, dass der Bewusstseinszustand so ein bisschen switcht? Oder seid ihr teilweise so konzentriert, je nach Tagesform, dass sich so ein veränderter Bewusstseinszustand nicht einstellen kann?
Bei mir war das die Entscheidung, warum ich auch die Instrumente gewählt habe überhaupt. Also mir war immer solche Musik lieb. Ich habe mit der Gitarre angefangen und fing dann sehr früh an mit Open Tunings, habe die offen gestimmt. Und wenn ich auch zu Hause Laute spiele, ich spiele sehr die meisten meiner Stücke über eine tiefe Bassseite, die quasi wie ein Bordun mitwirkt. Die kann man dann kurz verlassen, aber das ist so ein mystischer Sound und den mag ich in Musik. Und genau das ist es, was, glaube ich, jeder von uns hat und warum er zu dieser Musik gekommen ist. Das ist bei der Drehler ja ähnlich wie bei der Mura-Harper, wo ich immer einen Grundton, eine Bordun-Seite mitspiele. Das ist ein Sound, so eine Ästhetik, die mag ich einfach, weil sie wirklich, ich würde sagen, so eine spirituelle Komponente hat. Kann man wirklich sagen.
Und es ist halt auch sehr, sehr physisch und körperlich irgendwie, diese Musik zu machen. Weil ich habe zum Beispiel mit Keyboard und Klavier angefangen. Und das hat mich nie so richtig emotional dann abgeholt. Aber als ich die Drehler ja zum ersten Mal...
Ich auch.
Plus hatte und gemerkt habe, wie dieser Bordun vibriert, wie das auf den Körper übergeht und wie dann eben die Melodieseiten bezogen auf diesen Bordun Intervalle ergeben und das ist einfach spirituell irgendwie.
Da wurde er zum Mann dann.
Mein also, Initiationsritus.
Initiationsritus Bordun-Seite. Genau. Ich habe auch mit Keyboard und Klavier angefangen und ich erinnere mich an ein, ich glaube, ich habe diese Geschichte noch nie erzählt, muss ich ganz kurz erzählen. Ich erinnere mich an ein Vorspiel. Kennt ihr das, wenn man in der Schule so, was weiß ich, 5., 6. Klasse und dann, oh, wer spielt ein Instrument, ne? Und dann irgendwie was vorspielen. Und ich habe da was vorgespielt, irgendein Volkslied, so eine Melodie mit der rechten Hand und linker Hand, so ein bisschen ganz einfache Begleitung. Ich meine, wie alt war ich da? 11, 12 vielleicht. Und ich fand das super interessant, wie sich die Melodie gegenüber dem gleichbleibenden Grundton reibt und hatte mir da was ausgedacht, das habe ich dann so vorgespielt. Und ich weiß noch, dass ich eine 4- gekriegt habe auf mein Vorspiel, weil der Musiklehrer, ich hatte dann auch eine 4- übrigens im Zeugnis, weil der Musiklehrer gesagt hat, ja, das wäre ja falsch gewesen, was ich da gemacht habe, denn ich hätte die Akkorde wechseln müssen. Ja, also zum Beispiel hier 1., 4. Stufe und so weiter und dann zurück wieder. Und ich fand das aber viel interessanter, den einen gleichbleibenden Quintklang zu haben. Ja. So, irgendwas macht das mit einem. Ich kann es noch nicht benennen, aber es ist interessant, dass es euch, gerade dir, Stefan, auch so geht. Ne? Der Sprung vom Klavier oder Keyboard zu der Driller ist ja jetzt nicht so weit, ist ja ähnlich aufgebaut, auch von den Tasten her. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um so, ich sag mal, relativ flüssig umzugehen mit dem Instrument? Weil da erzählt mir ja jeder Driller-Spieler was anderes, du weißt, was ich meine. Genau wie mit den Dudelsack-Spielern, das ist manchmal auch so von wegen, nein, da musst du ewig lang. Ja. Wie lange hat es für dich gedauert, dass du da so dich wohlgefühlt hast mit dem Instrument?
Also tatsächlich, das Melodiespiel ging relativ schnell, weil, wie du schon sagst, man kommt vom Klavier, die Tastatur ist ähnlich aufgebaut, nur dass du eben mit der linken Hand spielst und von oben kommt, aber du hast halt wie beim Klavier die weißen und die schwarzen Tasten, die Halbtöne. Melodiespiel ging relativ schnell, aber diese Koordination quasi gleichzeitig zu drehen, die ganze Zeit ohne abzubrechen, dann hast du ja noch diese Rhythmusseite, diese Schnarre, die du schnelleres Drehen aktivieren kannst und ja, das hat schon ein paar Jahre auf jeden Fall gedauert. Ich würde mal sagen, so 2, 3, 4 Jahre oder so, bis es alles zusammen flüssig ging.
Ja.
Deswegen, Klavier, setz dich hin. Und das habe ich auch bei den Nickel-Harpers, die ich spiele. Du musst da ein gutes Gehör dafür haben. Drückst du die Seite zu fest, hat sich ein bisschen was verschoben. Genau. Du musst immer basteln an dem Instrument. Und das ist eher die größere Kunst, dass du im Hören oder sehr schnell dein Instrument wieder im Griff hast.
Ja, also ist auf jeden Fall ein super Gehörtraining, so ein Bordun-Instrument, weil normalerweise ist es ja auch auf dem Bordun gestimmt, ne? Das ist diese reine Stimmung, die halt zum Bordun sehr, sehr sauber und schön klingt. Dann spielst du aber mit anderen Instrumenten zusammen, wie mit einem Klavier, was halt temperiert gestimmt ist und irgendwie passt es dann nicht so richtig. Und dann das Gefühl für den Druck zu bekommen, dann doch die eine Taste ein bisschen mehr zu drücken, dass es wieder geht und so. Das dauert.
Wer ist bei euch der Tuning-Master? Ähnlich wie beim Orchester, ne? Erste Violine und so, die bestimmt, wo der Ton ist. Wer ist bei euch der Tuning-Master?
Das Stimmgerät.
Aber nicht so richtig. Ich glaube, wir sind da. Nee.
Aber ihr seid trotzdem 440 Hertz, ne? Ihr macht jetzt nicht höher oder tiefer?
Wir haben es mal versucht, aber du müsstest, also es gibt ja die Esoteriker, das sind 432 Hertz, sind die Klänge der Natur, des Wassers. Aber du müsstest so viele Instrumente umbohren, gerade die Flöten, dass es nicht möglich ist. Und dann willst du ja doch mal bei einer netten Band Gästen wie zum Beispiel euch und dann geht da gar nichts mehr zusammen. Deswegen, wir sind bei 440 geblieben, was schade ist. Wir sind
ja, ich habe ein bisschen Erfahrung zwischendurch sammeln können mit so historischer Aufführungspraxis, die darauf schwören. Ja. Und ja, ich finde, wenn man das für sich so betrachtet, ist das auch super. Und ergibt auch jede Menge Sinn, aber du hast vollkommen recht, sobald man mit anderen zusammenspielen will, ist das immer ein Problem. Bis hin jetzt, wir hatten ja auf der Platte auch ein bisschen Unterstützung von den Prager, vom Prager Sinfonieorchester. Und da war am Anfang auch die Frage, machen wir 440 Hertz oder ne, die würden von sich aus ein bisschen andere Stimmung angehen. Aber das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Aber Das bin froh, dass du es gerade ansprichst, Olli. Ich habe gesehen, am vergangenen Wochenende, wo ganz viele Ostern gefeiert haben, hast du an einem ganz spannenden Ritual teilgenommen, das für mich so von den Bildern her aussah wie eine Mischung aus Musik, Kunst und so Pagan allgemein. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Nee, wir können gerne drüber reden. Ich muss halt schauen, ob wir FSK hier haben. Sind die Leute das hören?
Egal.
Nee, ich habe halt gute Freunde und das ist mit drei Freunden haben wir die Idee gehabt. Das eine ist der Louis, ein verrückter Künstler aus Berlin. Und das andere ist Kai aus Dänemark, den kennt man, der ist bei Heilung dabei auch. Und wir drei haben gesagt, wir wollen einfach mal zusammen was machen. Und das ging um Blot. Blot ist ein rituelles Ding aus Skandinavien, wo man sagt, es ist so ein Opfer, man gibt was, um das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen wiederherzustellen. Und das war das eine Thema. Und das andere Thema ist auch mit Schmerz zu arbeiten. Weil du kannst zum Beispiel Schmerz als rituelles Werkzeug betrachten, dass du sagst zum Beispiel, Odin hing 9 Tage am Weltenbaum und hat durch Schmerz eventuell die Runen, also das Wissen bekommen. Und das kann man also genau wie Trance, durch Trommeln kannst du so einen Trance-Zustand bekommen und dadurch eventuell eine religiöse Einsicht haben, ganz runtergebrochen. Und dann haben wir halt dann auf der Bühne, wir hatten kaum ein Programm, sind auf die Bühne gegangen, dieser Künstler hat mit verschiedenen Menschen seine Kunst gemacht. Kai-Uwe hat als Schamane gearbeitet und ich habe die Musik dazu gemacht und dann haben wir uns gewundert, das Ding ist auch 1,5 Stunden lang geworden, ohne irgendein Programm zu haben und Wahnsinn. Bis am Schluss der Saal gemeinsam ekstatisch geschrien hat, 10 Minuten und dann war es vorbei. Und das war für mich halt spannend, weil ich der einzige quasi Musiker war, nur mit einer kleinen Geige 1,5 Stunden dieses Ding irgendwie gespielt habe und das war eine spannende Erfahrung auch für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es sah auf jeden Fall auf den Bildern auch super spannend aus. Wir haben uns ja mal nebenbei so ein bisschen auch drüber unterhalten, dass es eben genau das manchmal auch erfordert, dass man so einen gewissen Lifestyle, den man auch selber führt, vielleicht auch mal so ein bisschen ins Bewusstsein bringt. Und wie wichtig ist dir, Olli, dass dieser Lifestyle auch seinen Platz behält? Sag mal, wenn man sich so ein bisschen auf Natur, Paganismus, wie man es auch immer nennen möchte, da gibt es ja alle möglichen Sichtweisen. Die einen sagen, ich bin Heide, der nächste sagt, ich bin Buddhist, der andere sagt, ich bin Christ, ich mache dies und jenes. Andere wiederum sagen, ach, warum müssen wir denn allem immer einen Namen geben? Wie wichtig ist dir, dass das auch so ein bisschen im nach wie vor 21. Jahrhundert im Bewusstsein bleibt? Weil ich habe den Eindruck, dass diese gerade Bereiche wie jetzt Rituale, heidnische Dinge, Heilung hast du selber angesprochen, dass das ein Riesenhype nach wie vor ist oder vielleicht jetzt erst seit einiger Zeit und dass das bei den Leuten auch irgendwie so eine, neudeutsch gesprochen, so ein Need dafür gibt, dass es so eine Lücke gibt, die irgendwie füllen wollen. Also lange Rede, kurzer Sinn, weißt schon, wie wichtig ist dir das, dass das nach wie vor im Bewusstsein so drin bleiben kann?
Zum Glück, also ich meine, seit den Anfängen von Faun war das so ein Thema für mich und vor 20 Jahren, 25 Jahren haben die Leute eher den Kopf geschüttelt. Da war es so völlig und dann kamen zum Glück ein Interesse auf Serien wie Vikings, die das thematisiert haben, dann kamen Vardruna Heilung und auf einmal ist es sehr salonfähig, weil ich glaube, die Leute haben so ein Vakuum, so ein religiöses gerade und suchen nach ihren Wurzeln. Und das ist auch sehr wichtig. Und ich habe wirklich mit vielen Fans geredet, die durch teilweise die Lieder von Faun inspiriert, auf einmal in die Wälder gehen, nachts am Feuer sitzen und denen das ganz, ganz viel gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist eines der größten Lobe, finde ich, an die eigene Musik. Und natürlich mache ich das auch noch, weil es wäre doof, davon zu singen und selber völlig den Faden verloren zu haben. Und letzten Endes, mich bereichert es auch total. Es ist nicht nur, dass ich schön finde, aber auch ich erlebe dadurch Geschichten, aus denen ich wieder meine Lieder schreibe. Also das ist ein Geben und Nehmen wieder. Zum Beispiel jetzt dieses Ritual, man hat tolle Gespräche mit den Leuten, hat Erfahrungen wieder, auch auf der Bühne. Und das sind wieder so kleine Schlüsselmomente, aus denen schreibe ich dann vielleicht die Texte für ein Faunstück wieder. Also da ist es wieder das Geben und Nehmen. Und zum Glück habe ich immer wieder Gelegenheiten, so einen Wahnsinn mitzumachen, so einen guten Wahnsinn.
Ja, ja. Finde ich super spannend und triggert bei mir persönlich auch ganz, ganz viele Dinge, über die ich sehr oft nachdenke, gerade in einer, sagen wir mal, modernen oder manche würden sagen postmodernen Welt, irgendwie Bewusstsein zu erhalten für einen selbst, für einen, die einen umgebende Umwelt, für Natur, für das Miteinander mit Menschen und Geben und Nehmen. Das ist für mich auch ein wichtiges Stichwort. Finde ich spannend. Also du hast mir da, ohne es zu wissen, hast du mir ganz viele Anreize gegeben, wo ich mich auch selber so jetzt die letzten Tage nochmal hinterfragt habe und über Sachen nachgedacht habe und auch Gespräche geführt habe hier in meinem Freundeskreis und so. Das fand ich sehr spannend. Also
schön, es ist auch, ich inspiriere die Leute gerne dazu und ich habe mal mit Einar, der von Vardruna, der Sänger, ich habe auch ein gutes Gespräch und er hat gemeint, Magie ist keine Räucherstäbchen. Magie ist immer harte Arbeit und das muss man auch den Leuten mitgeben, weil die Leute probieren was kurz aus und dann passiert nichts und sagen, das ist ja Humbug oder so. Mhm. Man muss wirklich sagen, es ist harte Arbeit. Und als Beispiel, ich war mit Kai zum Beispiel mal so ein Tattoo-Weekend. Er macht Handtätowierung und wir waren in einer Wikingerhaus in Holland, 4 Tage, kalter Winter, wir saßen am Feuer, weil es so kalt war, in diesem Wikingerhaus, 4 Tage am Stück. Er hat handtätowiert, ich war der einzige Musiker. Und er hat eine Frau tätowiert, hat ihr 2 Raben auf die Schulter gemacht mit Hand. Hat gemeint, aber bitte mach Musik, ich möchte in meiner Trance bleiben, in meinem Rhythmus. Ich habe Maultrommel gespielt, circa eine Dreiviertelstunde vielleicht. Nach einer Dreiviertelstunde, ich saß am Feuer mit dem Rücken, ich habe ihn nicht gesehen, merke ich irgendwie, oh, es ist Zeit aufzuhören. Außerdem meine Hand, ich konnte die Hand gar nicht mehr bewegen. Ich musste die mit langsam aufbrechen nach einer Dreiviertelstunde. Aber ich habe gemerkt, jetzt ist es zu Ende. Ich mache meinen letzten Ton und er sagt, na, sehr schön, ich habe gerade den allerletzten Stich gemacht, die beiden Raben sind fertig.
Wahnsinn.
Und das passiert, Wahnsinn. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du über die Schmerzgrenze gehst, über das eigene Wohlbefinden, da passieren die Sachen leider manchmal. Und das ist so ein Punkt, also auch Appell an die Leute, probiert Sachen aus, geht über die Komfortzone raus und dann sind wirklich tolle Sachen zu entdecken.
Absolut. Super, super geil. Ich bin ein total hemdsärmeliger Typ. Ich habe den No-Bullshit-Filter. Olli, du kennst mich ein bisschen. Ich mag es, geradeaus zu sein. Wenn du von mir ein Ja kriegst, gilt dieses Ja. Und Handschlag ist für mich absolut ehrenvoll. Und bei mir passiert kein Bullshit. Aber trotzdem habe ich mehrfach in meinem Leben Dinge erlebt, wo ich hinterher sage,
das passt nicht ins Schema, ja.
Nee, passt nicht so. Und deswegen sammle ich auch, weil es mich selbst interessiert und weil wir mal irgendwann durch Zufall von ein paar Leuten da draußen Mails gekriegt haben in dem Bereich, sammle ich von allen möglichen Menschen, mit denen ich spreche im Rahmen des Podcasts, ob sie solche Dinge haben. Viele haben gesagt, nee, habe ich noch nie gehabt. Manche haben auch wirklich Geschichten erzählt, wo sich, während sie erzählen, so die Haare zu Berge stellen. habt ihr Erlebnisse gehabt, jetzt unabhängig von diesem, was du gerade erzählt hast, das würde schon super passen, aber habt ihr unabhängig davon mal Erlebnis gehabt, wo ihr sagt, das war irgendwie eine übersinnliche Erfahrung oder sogar unheimlich oder kann ich mir nicht erklären?
Ich hatte einige, aber die ist jetzt nicht so spektakulär, aber es ist, glaube ich, schön, weil die Menschen inspiriert, auch ein bisschen auf die Suche zu gehen. Ich bin mal vor einigen Jahren mit einem Oldtimer durch Schweden gefahren, auf der Suche nach Musik und Natur. Und dann haben wir so ein Schild gesehen, die haben immer so einen komischen Knoten, der heißt so Sehenswürdigkeit. Dann sind wir da rausgefahren und haben so eine schöne Steinsetzung, heißt das, glaube ich. So, das waren quasi 2 kleine Steine und ein großer Stein lag oben quer. Sehr, sehr klein, ganz in der Natur, ganz unspektakulär. Und drumherum stand ein Kreis von Birken. Und das war so ein bisschen so eine Menschenform. Unten drunter war es hohl. 2 kleine Steine, ein großer als Platte drüber. Und ich habe mich einfach mal da drauf gelegt. Und dann war ich wie vom Blitz getroffen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war da eine Stunde weg. Meine Freundin musste mich irgendwie aufwecken. Ich war aber nicht negativ weg, ich war auch nicht eingeschlafen, sondern ich war in so einem ganz hellen Licht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut gefühlt, war ganz beseelt und das hat bis in den späten Abend angehalten. Und ich wusste nicht, was da passiert ist, ich weiß nicht wie, aber ich habe auch den Platz nicht aufgezeichnet. Ich werde das nie wiederfinden. Aber es war so ein tolles, schönes Gefühl. Und das lässt mich auch ein bisschen in die Vergangenheit oft gehen, weil die Leute damals haben andere Erfahrungen gehabt mit Natur, mit Kraftplätzen, wo ist welche Kraft am Wirken. Das haben wir teilweise verloren. Wir haben auch so eine Feinfühligkeit verloren. Aber das war sicher ein Platz, der ist Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt.
Ich habe mich mit unserem Falk hier und da mal unterhalten und der schwört ja auch auf solche Dinge. Der sagt dann, ja, dieses und jenes Gebäude, der und der Ort, der liegt auf einer, wie hat das genannt, Drachenlinie. Oder irgend solche Dinge. Also der ist dann total, also der ist ja auch skurril, also der mag das ja auch total gerne. Mit dem kann man sich da stundenlang drüber unterhalten. Stefan, hast du mal solche Erfahrungen gemacht?
Ah, keine Ahnung, ich bin da, glaube ich, ein bisschen so wie du gestrickt, also eher so straightforward und wissenschaftlicher Background und so weiter. Ich habe auch eher so den No-Bullshit-Filter und versuche mir dann doch immer Sachen wissenschaftlich irgendwie zu erklären. Für mich ist halt ja tatsächlich die Musik spirituell, wenn man irgendwie mit Leuten zusammenkommt und vielleicht ohne sich vorher mal gesehen oder getroffen zu haben, zusammen anfängt, ein Stück zu spielen und man merkt irgendwie plötzlich, es matcht total und man kommt irgendwie so ins Jam rein und es funktioniert einfach und läuft. Sowas sind für mich dann immer so die sakralen Momente eher.
Ja, das ist so eine Kommunikation, ohne dass man kommunizieren
genau,
muss.
Ja, genau. Das kennt man auch mit Wildfremden, man spielt ein Stück und auf einmal hört man im selben Moment auf.
Zum Beispiel, ja, genau.
Das ist ja absurd, wenn man sagt, woher wissen die das? Aber man weiß es.
Ja, das hatten wir auch im Studio. Till und ich, unser Gitarrist, ne, wir kennen uns ja schon, seit wir irgendwie Kinder sind. Und wir können streiten wie die Verrückten, aber wenn wir zusammen irgendwie Schlagzeug und Gitarre spielen, dann weiß ich manchmal vorher schon, was der als nächstes tun wird, ohne dass er es mir erklären musste. Und unser Produzent, der Vince, der weiß dann auch schon, der sagt dann, hast irgendwie 3 Stunden über ein Stück gesprochen, hast noch keinen Ton gespielt und dann so, komm, jetzt nehmen wir was auf. Und dann habe ich irgendwann gefragt, habe ich eine reelle Chance, dass ihr mir erklärt, was wir jetzt tun? Oder sollen wir einfach, und dann, nee, mach einfach mal und so. Und dann der Satz von Till oder auch von Vince ist dann, nee, so wie immer, weißt ja, ne? Und dann spielen wir drauf los und die ersten, ich sag mal, die ersten 8, 16, 24 Takte sind ein bisschen Kraut und Rüben, aber dann passieren Dinge. Und dann jammt man da drauf rum und plötzlich ergeben sich ohne Worte Dinge und sogar Breaks und teilweise so richtig, also für unsere Begriffe, progressives Zeug, wo man denkt, das hätten wir gar nicht absprechen brauchen. Also es hat einfach gefunkt, hat einfach geklappt. Ne? Da, sowas finde ich auch, hat auch sowas von Transzendenz, so ein Moment irgendwie. Ja.
Auch der Musiker ist sehr sympathisch, weil eine gewisse Sensibilität gehört dazu zum Musik machen, die ja oft in der Gesellschaft irgendwie abtrainiert wird. Aber das ist eine schöne Komponente von unserem Beruf, finde ich wirklich. Ja.
Und der allerletzte Punkt, bevor ich euch in euren wohlverdienten Konzerttag entlasse. Wir haben ja diese Kategorie bei uns im Podcast, die sogenannte Schande des Tages.
Schande. Schande.
Und die Schande des Tages ist ja, wenn man von sich selber etwas erzählt, was irgendwo mal, sei es lustig oder auch gar nicht schlimm, mal bei einem selber schiefgelaufen ist. Also wir wollen immer nicht andere in die Pfanne hauen, sondern bei uns selber so erzählen, da war was nicht ganz so gut. Ist bei euch in der vergangenen Zeit oder bei den letzten Konzerten mal was passiert, wo ihr sagt, bin ich froh, dass es nicht alle so mitgekriegt haben? Oder irgendwas in der Art und Weise, das ihr jetzt erzählen könntet?
Gute Frage. Bei den Konzerten, ja.
Von mir aus auch drumherum. Ich bin da offen für alles, was ihr gerne teilen wollt. Fun Fact am Rande, ich hatte genau eine Person bisher im Podcast, die gesagt hat, nö, bei mir geht immer alles.
Die hat einiges zu verbergen.
Hat auch nichts erzählt.
Gestern haben wir Neil dann im Haus eingesperrt, dann hat er seinen Koffer in der Hotelrezeption vergessen, aber das ist Standard, das ist keine Geschichte.
Genau, das Chaos ist Standard, das ist das Problem. Es passiert natürlich öfters mal, dass irgendwie auch Technik ausfällt, gerade Daniel da mit seinen Computern, irgendwas ist immer mal und dann bricht halt das Lied plötzlich mittendrin ab. Aber ich sehe das gar nicht so als Fail, weil das ist eigentlich ganz oft so ein Moment, den das Publikum total genießt, weil sie merken, hier ist auch mal was schiefgelaufen, es ist nicht alles perfekt. Und dann versuchen wir da ringsrum eine Geschichte aufzubauen und machen Witze, kommen dann ins Labern und erzählen Instrumentenwitze, bis Daniel wieder bereit ist. Und das ist kein Fail, das ist eher so ein ganz besonderer Special-Moment für die Leute, die wissen halt, wir waren bei diesem einen Konzert, wo mal was schiefgegangen ist und dann sind die aus sich rausgegangen und haben ganz neue Sachen erzählt und so.
Ja. Genau. Ich weiß noch, Leute erzählen bis heute von einem Konzert, was wir mal im Saarland hatten, als ich damals noch nicht hauptsächlich getrommelt habe, sondern ab und zu noch Klavier gespielt habe oder mal eine Gitarre gespielt habe. Und das Klavier, der Korpus, da war natürlich ein Keyboard drin, aber der Korpus war ja ein Klavierkorpus, weil wir da auch noch einen Sampler drin hatten und so Zeug. Und dann, das war auf Rollen und die Crew hatte vergessen, die Bremse zuzumachen. Und ich habe da natürlich wie ein Weltmeister performt mit diesem riesen Klavierkorpus und habe da so dran rumgekippelt und gemacht und getan. Und dann flog das ganze Ding von der Bühne. Wirklich, also so rums. Ja. Und da erzählen Leute bis heute, weißt du noch, damals, als im Saarland du das Klavier von der Bühne geschmissen hast und ich sage, ich habe das nicht runtergeschmissen. Doch, das war voll Rock'n'Roll.
Dein Ruf ist seitdem in Stein gemeißelt.
Auf jeden Fall.
Aber mir fällt gerade auch noch eine Sache ein, die wir sehr oft zelebrieren, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, diesen Fool's Day am Ende des einer Tour, letzten Tag, dass man sich halt Streiche auf der Bühne spielt, die eigentlich nur unter den Musikern dann verstanden werden sozusagen und nicht aufs Publikum übergehen. Und wir haben das so weit ausgebaut und so weit übertrieben teilweise. Ich erinnere mich halt an einen Fool's Day, wo wir übers In-Ear-Monitoring, wir haben ja kleine Kopfhörer im Ohr, wo wir uns hören und die Mitmusiker hören. Und da wurden ständig Kommentare eingespielt während des kompletten Konzerts. Und zwar auf breitestem Sächsisch.
Oh, super. Das ist sehr gut. Das ist auch wirklich sehr, sehr willkommen, Sachen aufs Ohr zu spielen. Ich habe mal eine Ballade einzählen müssen bei irgendeinem Konzert, wirklich einen ganz ruhigen Song. Und unser Monitortechniker hat mir eine Trash-Metal-Nummer aufs Ohr gespielt währenddessen.
Oh, das hilft sehr.
Und wirklich, ich habe dann nur Augen zu und irgendwie aus dem Gedächtnis diese Nummer eingezählt. Ja, das ist immer sehr, sehr gerne gewollt. Oder bei der letzten Tour, wir hatten da so eine Nummer, wo wir auf so großen Trommeln rummachen. Und die Techniker haben uns so fluoreszierende Drumsticks immer angereicht. Und plötzlich kamen die und diese Drumsticks waren, ich glaube, 1,20 Meter lang und jeder so 2 Kilo schwer.
Ist das gemein.
Und das war auch so, super, danke.
Wir haben auch mal unserem ehemaligen Drummer, dem Rüdi, die Shaker quasi, er hat so Shaker mit so, was ist das?
Ich glaube auch so Früchte von Bäumen, Früchte,
genau.
Schalen, so.
Die haben wir eben ausgetauscht mit Chipstüten. Zwei so Chipstüten und er nimmt die halt wirklich und holt dann trotzdem noch was raus. Und hat die dann so energisch und charismatisch geschüttelt, bis sie halt geplatzt sind. Und
oh, das ist aber auch geil, wenn du so einen Moment dann abbekommst und den noch zu deinem eigenen Moment machst.
Genau.
Oh ja.
Genau, also so Sachen, da machen wir uns immer gern ein Späßli draus.
Richtig, richtig super. Leute, an der Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr da an einem Showtag es möglich macht, dass wir uns kurz hier sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie bei den Leuten das Video ankommt. Auch da, so ein Video zu drehen, ist ja irgendwann so eine Geschichte, ne? Vor allem, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich finde, ihr habt das super gemacht, die Sachen, die ich gesehen habe. Ich war ja selber nicht da. Wir haben uns bewusst entschieden, dass nur unser Alea und der Luzi mitkommen, weil wir gerade beim letzten Video auch so ein episches Monster-Ding mit so ganz viel hatten. Wir wollten bei dem Song ganz bewusst sagen, nee, lass uns kleiner angehen und auch unseren Gästen, in dem Fall Faun, den Platz geben, da zu wirken, weil ansonsten hätten wir da mit, weiß ich nicht, 12 bis 15 Leuten gestanden. Irgendwie. Und ich finde die Story, die darüber kommt durch diese Bilder, finde ich auch irgendwie geil. Also es gefällt mir super gut. Das ist so eine Mischung aus Melancholie und aber auch Hoffnung und Traurigkeit, aber so im genau richtigen Maß irgendwie.
Es ist ein super Setting gewesen. Also dieser Wald ist toll, das Meer, der Himmel. Manchmal soll es einfach sein. Es gibt auch dieser perfekt bewölkte Himmel den ganzen Tag, der genau dazu passt. Also da haben wir Glück gehabt und das war auch ein ganz harmonischer Tag. Also man hat genau gemerkt, jeder weiß genau, was er machen muss. Wir waren zu früh fertig, das gibt es eigentlich nie beim Videodreh, bis wir eine Stunde fertig waren. Also es war eine gewisse Magie bei dabei und ich hoffe, die sieht man noch ein bisschen.
Ich sehe schon, eigentlich müssten wir mit euch, weil dadurch Dinge klappen, öfter zusammenarbeiten. Es gibt Hoffnung. Leute, ich wünsche euch super viel Spaß heute bei eurem Konzert in München. Und Leute, die das jetzt vielleicht gerade im Podcast hören, waren vielleicht sogar bei euch auf dem Konzert und werden jetzt sagen, oh ja, das war toll. Ja, habt noch ganz viel Spaß. Ich drücke euch die Daumen. Und ja, an der Stelle nochmal der Aufruf an alle, die das hören. Ihr habt es gerade vorhin gehört. 100 Karten noch für die Show in Halle.
Und wir sind auch den ganzen Sommer unterwegs bei schönen Open-Air-Shows. Einfach vorbeischauen. Wer jetzt gedacht hat, die sind ja doch ganz nett in dem Podcast, einfach mal vorbeischauen.
Danke für eure Zeit und bis ganz bald.
Viel Erfolg.
Danke für die Einladung.
Daumen drücken für die Single, dass viele Leute sie mögen werden.
Wir sehen uns bestimmt in diesem Sommer irgendwo.
Cool, das ganz machen klar. Wir.
Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
Ciao.
So, Luzi, das heißt, einen Großteil des Podcasts haben wir hiermit schon geschafft.
Ja, ich bin jetzt auch vollkommen fertig.
Ich bin auch, also, du hast da auch sowas von performt bei dem Gespräch eben. Richtig, richtig toll. Verstehe ich auch, dass du da ein bisschen platt bist. Hast du denn die Pizza mittlerweile aufgegessen?
Ja, ich bin fertig. Dankeschön. Ja,
super, super. Also, ich bin nach wie vor begeistert von den Kollegen. Erstens auch von deren Musik, auch wenn wir musikalisch auf einem ganz anderen Bereich uns mittlerweile bewegen. Aber ich finde das super und ich habe vorhin ja auch im Gespräch gesagt, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen neidisch über oder um die Freiheit, die teilweise musikalisch haben, wenn die sich einfach entscheiden, sie jammen jetzt ein Part 3 Minuten länger, 5 Minuten länger. Ne, ihr Kollege, der Neil, der diese ganzen Loops abfeuert, die laufen dann rund und rund und rund. Und ich habe denen ja dann auch erzählt, dass wenn wir Songs spielen, wir die schon sehr nah am Original halten, weil wir auch glauben, dass die Leute das eher so hören wollen, wie sie es kennen irgendwie. Mhm. Ne? Wäre es für dich vorstellbar, dass wir hier und da auch mal eine Jam-Version von irgendwas machen? Oder willst du auch, wenn du zum Beispiel auf ein Konzert gehst bei einer Band, die du geil findest, willst du die Songs so hören, wie du sie kennst?
Ich kann mir das absolut vorstellen, dass wir das machen. Ich meine, hier und da haben wir das ja tatsächlich auch schon mal gemacht. Das war so ein Publikumsmitmachpart zum Beispiel, einfach ausdehnen und ein bisschen länger machen. Also deshalb kann ich mir das super vorstellen, wenn es halt mitreißend ist und uns, zumindest uns begeistert, ob den Leuten das gefällt, wäre dann ja erstmal zweitrangig. aber bin ich eigentlich Fan von. Also ich bin auch, habe das bei einer anderen Band mal gesehen, die dann so ein Wortfindungsstörung galore, es ist kein Mashup, es ist ein
Medley.
Medley, Gottes Willen, Medley, ja genau. Ein Medley gemacht haben, was ich auch ganz geil fand, weil eben dann, muss man ja ehrlicherweise sagen, in den meisten Fällen ist es ja der Refrain, der catcht und mitreißt. Und da hatten sie mehrere solcher Refrains aneinander gehängt und ja, geil, den finde ich geil und den finde ich auch geil, dann konnten die das so in kurzer Zeit alles abfeuern, um überhaupt alles noch in ein Set zu kriegen, weil das, ja. Da kommen wir ja auch immer mal wieder an die Grenzen unserer Spielzeit, wo wir denken, aber den würden wir auch noch gerne spielen und den aber auch. Und, ah, fuck, den haben wir auch gar nicht dabei. Und da finde ich das dann zumindest so einen guten Kompromiss, dass man da noch so ein paar Sachen kurz einfangen kann. Auch, was mir dann aber dann als Fan da passiert ist, tatsächlich auch, dass ein Song dabei war, den ich dann komplett cool fand. Und da fand ich es schade, dass dann der Rest gefehlt hat.
Also wir haben das ja mal gemacht, ne? Ja. Bei dem einen Konzert, was wir da so mehr oder weniger als Jubiläumskonzert dann gemacht haben, wo wir ein Medley gespielt haben aus diversen Songs. Und hinterher natürlich kamen auch Leute, die gesagt haben, ey, super geil, geiles Medley und so. Aber viele haben dann auch gesagt, ja, schade, den hätte ich gern ganz gehört. Aber für uns war klar, entweder der findet statt in dem Medley oder halt nicht.
Ja. Ja.
Ne? Weil kein Platz ist. Schwierig. Also ich finde es auch eine super schwierige Entscheidung, weil ich freue mich über alles, was dann auch an geilen Songs irgendwo gespielt wird, die ich geil finde bei einer Band, die ich irgendwie mag. Aber klar, du kannst ja auch nicht, ist ja nicht jeder Bruce Springsteen, mal eben 3 Stunden spielen oder 4.
Ja. Ja, und da muss man natürlich auch ehrlich mit sich selbst sein. Und ich meine, wir haben das ja auf unserem Jubiläumskonzert da gemacht, zum Beispiel mit Dunkler Engel, den wir angespielt haben. Ich glaube, dass so der ein einstelliger Prozentsatz den Song überhaupt gekannt hat.
Ja, ja.
Und wenn man den dann aber komplett spielen würde, dann würde man ja 98% aller anderen Leute vielleicht total langweilen, weil sie damit gar nichts anfangen können oder den nicht von dem Song oder von dem Stil, den Saltatio da damals noch hatte, irgendwie begeistert sind.
Ja, genau, das ist die Problematik. Da waren sehr viele Fragezeichen, als der Dunkle Engel dann anfing. Andererseits war ein cooler Moment, ne? Also hat Spaß gemacht, das so zu machen, aber ja, mal gucken. Vielleicht, wir halten es uns einfach mal offen für die Zukunft, was da so passiert.
Ja.
Okay, übrigens, unser jetziges Ich, also der vergangene Jean hat das Interview geführt mit den Faunen und unser jetziges Ich muss leider genau jetzt in die Taverne gehen.
An die Taverne!
Du und ich, wir haben ein Rätsel gekriegt und um das auswählen zu können, ob es ein gutes Rätsel ist, weil der Begriff hat mir tatsächlich überhaupt nichts gesagt, habe ich natürlich gucken müssen, was es ist, weil ich wollte jetzt nicht irgendwas hier reinnehmen und dann ist es irgendein, im besten Fall ist es nicht lustig, im schlimmsten Fall ist es vielleicht irgendwas, was wir nicht in der Sendung haben wollen.
Ja, ja.
Und dann muss ich es rausschneiden oder muss mir was anderes suchen. Deswegen habe ich tatsächlich diesmal geguckt, was es ist und habe die Lösung schon quasi im Kopf, aber ich habe mir Notizen gemacht, was meine ersten Brainstorming-Momente waren, als ich nicht wusste, was dieser Begriff bedeutet. Denn du und ich müssen jetzt einen Begriff enträtseln.
Mhm.
Und der hatte mir tatsächlich noch überhaupt, also null gesagt. Und ich hatte auch noch nie was davon gehört. Und deswegen fand ich es so interessant.
Ha.
Luzi.
Kam das wieder von garantiert nicht mümmelstein@geschichtsfakten.de?
Nee, tatsächlich kam das von Markus. Markus ist ein Hörer von uns und der hat mir das geschickt und hat gesagt, er fand es so skurril, dass er es uns schicken musste. Und ich fand es sofort super. Also es war... So, hä, was soll das sein? Deswegen, Luzi, für dich jetzt stellvertretend die Frage, für alle da draußen, zum Miträtseln.
Was ist der sogenannte Tsunamitismus?
Tsunamitismus. Ähnlich wie Tsunami, nur mit S. Tsunamitismus.
Der Tsunamitismus, was ist denn das?
Ach du Scheiße. Tsunamitismus. Das Ding ist, also, Tsunami, ja... Ja, gerade bei den Dingern, da manchmal, oder in den wenigsten Fällen kann man sich das ja auch leisten. Also hier, Arachnophobie, Arachno ist okay, ja, Spinne, alles klar, krieg ich verpackt. Aber schon bei Misophonie zum Beispiel, da steige ich ja aus mit der Herleitung. Suna.
Also mein erster Moment beim Brainstorming war Tsunamitismus. Also Tismus hat mich an Autismus oder Despotismus oder irgend sowas, also irgendeine Form von vielleicht Erkrankung, ja, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas ist da krank. Und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass das Tsunami so ähnlich klingt wie Tsunami.
Ich hab auch eine ähnliche. Warte, ich habe gleich eine richtig bescheuerte.
Und meine erste Idee wäre gewesen, das ist irgendeine Form von posttraumatischer Belastungsstörung, also ganz ernsthaftes Problem, nachdem jemand von einer richtig krassen Tsunami-Welle überrollt wurde oder dass jemand so geschockt ist von dem, was er da erlebt hat. Oder, dieser Korken, oder dass bei einem Gebäude zum Beispiel, wo so ein Tsunami drüber gerollt ist, das irgendwie jetzt total seltsam kaputt ist und das nennt man Tsunamizismus. Aber es fängt ja mit S an vorne und nicht mit TS, ne? Wie Tsunami. Das ist wiederum seltsam. Und dann dachte ich so, naja, wenn das die Lösung ist, das ganz schön ernsthaft, das will ich hier gar nicht im Podcast haben. Dann habe ich nachgeguckt und das, ich sag dir was, das war sehr weit weg davon.
Okay. Ja, ich habe auch gerade, wie angekündigt, ist es eine sehr, sehr bescheuerte Herleitung. Weil es ja auch, es klingt ein bisschen wie Zunahme, aber auch eben nicht, aber und mit einem I am Ende, also auch die kleine Form von Zunahme. Ja, Tsunami. Und aber dann nicht wirklich wie Zunahme, sondern Zunahme, also dass man so ein bisschen lallt und sich nicht richtig artikulieren kann. Und da dachte ich kurz darüber nach, dass es die Angst ist, betrunken ein kleines bisschen zuzunehmen.
Das ist super. Die Angst, betrunken, ich meine, jeder kennt das. Du hast irgendwie was getrunken, sitzt dann mit Leuten zusammen, ab einem gewissen Punkt kommen die Chips auf den Tisch.
Ja,
oder die Schokolade. Oder man fährt dann doch nochmal zu irgendeinem Fastfood-Tempel.
Genau, der obligatorische Mitternachtsburger, so um 2, wo man dann nochmal losgedüst oder so. Genau. Und da davon dann die Angst davon zugenommen zu haben.
Oder wenn der Busfahrer dann doch nochmal überredet wird, also der Tourbusfahrer überredet wird, an der Tanke rauszufahren oder an der Raste, damit sich die ganze Belegschaft, die eigentlich schon seit 3 Stunden schlafen wollte, doch nochmal ein fettes Monster-Meal reinhaut.
Ja. Und der ganze Bus danach stinkt, ey.
Super.
Ja. Genau das. Ja. Der,
ja. Das ist eine super Erklärung. Also die finde ich jetzt noch viel besser, als ich es mir hätte vorstellen wollen. Aber das Krasse ist, man kommt auch nicht drauf. Man kommt nicht drauf. Pass auf, ich löse mal auf.
Ja, löse mal auf.
Ja, ich darf den Korken auch gerne rausnehmen. Nee, das halt, der schmeckt gerade gut.
Ich habe gar keinen Korken geholt, ich habe wirklich getrunken.
Also, der Tsunamitismus war eine früher sehr populäre Therapieform gegen Altersschwäche bei Männern. Ganz genau. Also, männliche Altersschwäche und nachlassende Potenz. Oh. Jetzt kommt's. Pass auf. Und ich dachte im ersten Moment so, oh, als ich dann angefangen habe, das zu lesen, dachte ich so, nee, das ist aber nicht schön, das ist nicht fein, was man da gemacht hat. Aber das Ganze hat überhaupt nichts mit Sex zu tun, was jetzt kommt. Das ist ja das Krasseste bei der ganzen Erklärung, die jetzt kommt. Also, Anhänger des Tsunamitismus, mein Gott, waren zum Beispiel auch der englische Philosoph und Schriftsteller Francis Bacon. Ja, heutzutage würde man sagen, ist ein Aberglaube, aber bis in die Renaissance war das völlig weit verbreitete Praxis. Selbst in der Bibel wird der Tsunamitismus erwähnt, bei dem alten König David zum Beispiel.
Oha.
Dem soll es auch nicht so gut gegangen sein und was man dann gemacht hat, war, man legte den alten, schwachen Mann zu einer sehr jungen Frau ins Bett. Wichtig war, die musste noch Jungfrau sein, aber schon eine richtige Frau, also kein Kind. Es ging nicht um Sex, ganz im Gegenteil. Es ging um die jugendlichen Dünste, die ein junger Mensch, der jetzt gerade erblüht und noch jungfräulich ist, also noch nicht jetzt irgendwie beschmutzt war, die derjenige oder diejenige in dem Fall ausdünstet. Es ging darum, zu einer jungen Frau ins Bett zu steigen und sich daneben zu legen, ohne mit der irgendwie Geschlechtsverkehr oder Sex zu haben. Und die körperlichen Ausdünstungen galten als verjüngend. Es gab teilweise richtige Häuser, wo das angeboten wurde, und die Leute mussten vorne eine Kaution hinterlegen, die sehr hoch war und die sie nicht zurückbekommen hätten, wenn sie die Frau angefasst hätten.
Ja, das heißt, wollte ich nämlich gerade fragen, irgendwie war das, ob das so echt dann auch so wirklich so war oder ob das nur so unter vorgehaltener Hand ein Grund dafür war, an junge Jungfrauen zu kommen.
Nee, ganz im Gegenteil. Okay, also es ging auch krass, wirklich darum, die Jungfräulichkeit der Frauen, galt als Voraussetzung, dass diese, also in der Vorstellung dieses Aberglaubens, galt als Voraussetzung dafür, dass es überhaupt eine hohe therapeutische Wirksamkeit hat. Nicht jungfräuliche Bettgenossinnen galten als nicht mehr wirksam. Das heißt, das war unter Strafe. Ja. Das heißt, die mussten dann wirklich, der Klient musste eine richtig hohe Kaution hinterlegen und die wäre verloren gegangen, hätte er sich irgendwie an der Frau vergangen oder hätte die Frau irgendwie angefasst. Bis, wie gesagt, bis zurück zur Bibel und bis, oder ja, seit der Zeit der Bibel und bis hinein in die Renaissance gab es den Aberglauben, dass das gegen Altersschwäche hilft. Und da geht es auch wirklich um Leute, die waren jenseits von allem. Also heutzutage würdest du sagen, naja, der hat es hinter sich irgendwie und dann packst du den noch zu irgendjemandem. Ja, zum Beispiel, also ältere Leute frieren ja auch vielleicht mal ein bisschen schneller und dann hat man da sich auch was von erhofft. Aber die Vorstellung war wirklich, der junge Mensch hat die Jugend, die dünstet ihm quasi aus den Poren raus. Ähnlich wie uns, wenn wir Knoblauch gegessen haben und unser Produzent sich beschwert, dass der Knoblauch aus den Poren rauskommt. So sollte die Jugend aus den Poren rauskommen und denjenigen, der daneben liegt oder sitzt, verjüngen.
Krass.
Maximal skurrile Scheiße.
Ja, die waren schon krass drauf.
Ja, also und ich habe das gelesen und dachte so, was? Bitte? Ja, vergiss es. Aber da fand ich deine Erklärung fast noch die bessere.
Ja, auch zeitloser.
Viel zeitloser.
Ja. Ja. Okay. Ja, aber echt, da wäre ich never ever drauf gekommen.
Nee, nee. So. Weißt du was? Ich hab noch einen Bonus. Mhm. Ich habe hier noch drei Fragen, die du mal eben schnell beantworten müsstest. Die drei Fragen stammen aus unserer Kategorie Entweder-Oder.
Oh ja, schönes
Ding. Für alle Leute da draußen, die das noch nicht wissen, wir haben das schon mal gespielt. Entweder-Oder sind einfach Entscheidungsfragen. Also sind meistens zwei Dinge, für die man sich freiwillig gar nicht entscheiden wollen würde, aber man hat nur diese beiden zur Auswahl. Es gibt nichts anderes. Ja, fangen wir mal mit was Entspanntem an für dich zum Einstieg. Würdest du lieber A, deine Freunde entscheiden lassen, welches Wort dir auf die Stirn tätowiert wird? Oder B, für den Rest deines Lebens ohne Vorderzähne rumlaufen?
Boah! Das ist entspannt zum Einstieg.
Das ist, super. Das ist entspannt zum Einstieg.
Ja. Ich glaube, ich würde lieber ohne Vorderzähne rumrennen, weil das kann man zumindest immer noch so ein bisschen kaschieren, indem man einfach nicht redet oder komisch redet. Aber obwohl, naja, ich meine, wenn was auf die Stirn tätowiert ist, dann kann man es immer noch entweder mit einer Mütze verdecken.
Ich habe genauso darüber nachgedacht und habe mir überlegt, okay, wer sind denn die Leute, die das entscheiden würden bei mir? Ne? Also mein direkter Freundeskreis, meine Bandkollegen, Leute um mich herum, allesamt die gleichen Idioten. Kann ich jetzt schon sagen, da wäre mindestens Penis auf der Stirn, wenn nicht Schlimmeres. Ja?
Ja.
Und für den Rest des Lebens ohne Vorderzähne war für mich dann im ersten Moment auch ja ein bisschen charmanter. Aber da verändert sich ja alles, ne? Also du kannst nicht mehr genauso essen, die Sprache verändert sich, wird dann so ein bisschen am Lispeln vielleicht.
Das auch noch, das kommt natürlich auch noch dazu.
Man sieht aus, als käme man aus dem amerikanischen Mittelwesten, das ist einfach, ist alles. Guck mal, zack, direkt noch die Amerikaner beleidigt, die schreiben uns jetzt auch noch
genau.
Hassmails.
Boah, stimmt, also ja, mit weiterem drüber nachdenken würde ich meinen ersten Tipp zurückziehen und wäre dann doch wieder bei der Tätowierung. Ja.
Und dann Mütze für immer.
Ja, schon. Oder einfach Haare transplantieren lassen, bis runter zu den Augenbrauen. Einfach durchgehend.
Ja, der Trend geht ja eh zur Monobraue. Also von daher kannst du dir auch ein bisschen höher denken. Okay, zweite Frage, 2 von 3. Wärst du lieber für immer unglaublich lustig, aber saudumm? Oder ein totaler Langweiler, aber ultra klug?
Also ich finde ja, ich bin eh schon A.
Nee, so lustig bist du gar nicht.
Ja, das ist auch wieder schwierig, weil ich finde, guter Humor hängt auch wieder mit Intelligenz zusammen. Und ich glaube, wenn man sich lustig fühlt, aber dämlich dabei ist, dann ist das so ein Humor, den eigentlich gar keiner lustig findet.
Ja, und richtig gute Leute, sei es jetzt beruflich in der Comedy oder auch so im Privaten, die haben auch ein geiles Timing bei ihrem Humor.
Was ultra wichtig ist.
Und hauen zur richtigen Zeit den richtigen Spruch raus und das hat super viel auch mit Intelligenz zu tun.
Ja, genau. Und deshalb glaube ich, wäre das dann so ein, wenn ich mich für A entscheiden würde, wäre das so ein Humor, den dann nur ich lustig finde. Oder andere, die vielleicht dann ähnlich dämlich sind. Deshalb wäre ich da auch wieder bei B. Ja, dann wäre ich lieber langweilig.
Ja, ich finde es auch so schwierig, weil man hat ja dieses Klischee, wo es manchmal heißt, der Dumme ist der Glücklichere. Ne? Also jemand, der so dumm durch die Gegend läuft und nicht alles versteht, was in der Welt vielleicht schief läuft oder sich keine Sorgen macht und so, der hat es leichter oder dem fällt das alles einfacher. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, jeder Mensch hat so seine Wehwehchen, seine Probleme und in der eigenen Welt ist manches dann total schlimm. Mhm. Das merkt man ja auch zum Beispiel, also nicht, dass jetzt Kinder dumm sind, aber man merkt es ja auch bei Kindern, die in einer sehr einfacheren Welt sind, aber die Probleme, die die empfinden, die sind ja trotzdem für die furchtbar krass. Ne? Also ja, wenn das Lieblingsspielzeug kaputt geht, das ist ja, da geht die Welt unter plötzlich und ich glaube auch, das ist aber ein Klischee, dass ein dümmerer Mensch irgendwie glücklicher oder einfacher wäre. Von daher bleibt einem fast nichts anderes übrig, als ein totaler Langweiler zu sein, aber halt ultra klug.
Ja, ja.
Ja, Mist. Dritte und letzte Frage. Nie mehr Sex oder nie mehr lecker essen? Nie mehr lecker essen?
B.
Nur noch so
B.
Funktionale B. Matschepampe B. aus einer Tube?
Ich hab mich lang genug von 49 Cent Tütensuppen ernährt. Das ging vollkommen klar. Und eben. Und ich habe mir auch angeguckt, was du dir da morgens zusammenrührst, was so absolut funktional ist mit hier irgendwie Fischöl und hier dieses Graszeug drin oder direkt Thunfisch rein in deine Haferflocken.
Nee, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Ich habe mir mal einen Thunfisch-Shake gemacht und zwar, um euch zu ärgern, aber freiwillig esse ich das ja nicht. Also mein Vorteil ist ja nur, dass mir das alles nichts ausmacht. Also ich kann da, das einfach so essen, ohne dass mir das irgendwie zuwider ist. Aber das mit dem Thunfisch-Shake habe ich tatsächlich, da hat mich dieser ehemalige Bodybuilder Markus Rühl inspiriert. Und ich wusste, dass euch das maximal triggert und ärgert, deswegen habe ich das gemacht. Vor allem, aber tatsächlich, ja, das stimmt schon, mit so funktionalem Essen, das geht schon. Aber so nie mehr Sex, das wäre schon räudig, oder?
Ja. Und ich glaube auch, dass viele Kriege und Auseinandersetzungen genau daran hingen und das Leben mit scheiß Essen deutlich besser zu ertragen ist als ohne Sex.
Ja. Das ist doch super. Dem ist im Grunde fast nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das thematisch irgendwann in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, in den Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diese Sendung hört, dann gebt uns volle Punktzahl, volle Sterne und alles, was ihr könnt. Gerne auch eine Bewertung in Textform, wenn ihr uns was Nettes als Rezension schreiben wollt. Das hilft uns jeweils, diesen Podcast auch noch weiterhin machen zu können. Und sagt gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ganz viele wissen noch überhaupt nicht, dass es uns gibt. Das sollten wir und wollen wir gerne ändern. Normalerweise sage ich immer hier, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Jetzt sind meine Gäste ja schon lange weg. Du bist jetzt hier mein Gast mit dem vorletzten Wort. Bevor ich das vorletzte an dich gebe, wollte ich noch dir eine Sache erzählen. Die ist mir bei der Recherche auch für demnächst zukünftige Folgen so in die Hände gefallen, weil ich mir auch immer Gedanken mache, was wir so thematisch noch machen können. Und da ist mir etwas begegnet. Zum einen, dass ganz viele Schulen und Bildungskommissionen mittlerweile Kunst, Musik und alles Mögliche, was damit zu tun hat, aus dem Lehrplan streichen und ich das ganz, ganz schlimm finde. Und oder zusammenlegen oder irgendwie. Das ist total seltsam. Also ne, Mathe und alles wird nicht gestrichen, aber Musik wird ständig gestrichen, Kunst auch. Und im Gegenzug dazu haben jetzt gerade wieder Leute der Uni Zürich festgestellt, dass Live-Musik oder Musik aus der Konserve total krass unterschiedliche Effekte bei Menschen hat. Also, will heißen, Musik und vor allem Live-Musik ist komplett unersetzlich. Die haben Folgendes gemacht. Die haben einen Pianisten oder eine Pianistin in eine Versuchssituation reingepackt und dann wurde Probanden Musik vorgespielt. Und in einem Fall wurde diese Musik vom Pianisten oder der Pianistin live gespielt. Mhm. Und in einem anderen Fall hat die genauso da gesessen und sich bewegt, aber die Musik ist eine Aufnahme gewesen. Die Probanden wussten das aber nicht. Und dann wurde gemessen, was mit denen passiert. Hirnströme, Puls, alles Mögliche. Ne? Und auch so hinterher wurde eine Befragung gemacht, aber vor allem wurden auch Daten erhoben. Ne? Also richtig auch Spannung auf der Haut und alles Mögliche, was man, ne? Diese kennen du und ich ja auch, wenn man so Musik hört und dann plötzlich die Gänsehaut kommt, weil es so ein geiler Moment ist.
Ja.
Und dann wurde festgestellt, dass zum Beispiel die Hirnströme sowohl bei den Musikern, die gespielt haben oder auch nur so getan haben bei einer Aufnahme, komplett unterschiedlich waren. Und dass vor allem beim Publikum, bei der Live-Musik, ohne dass die wussten, dass es live ist, eine ganz andere Verbindung sowohl zu den Musikern als auch zum Publikum im Raum passiert ist. Bis hin zur gleichen Welle, die dann in den Hirnströmen irgendwann gemessen werden konnte. Und das hat sich nicht eingestellt bei anderen Dingen. Also, will heißen, wesentlich mehr Emotion, gleiches Erlebnis, dieses ja, wie wir immer sagen, so dieses Miteinander hat jetzt tatsächlich auch mal wieder echte Daten gekriegt von der Uni in Zürich. Live-Konzerte sind unersetzbar. Das fand ich richtig geil und ich bin mir sicher, dass wir dazu auch irgendwann mal noch eine Sonderfolge machen werden zu so einer Art Thema.
Finde ich super interessant und kann ich auch bei dem, was ich so erlebt habe, auch 100% unterschreiben. Auch das, was ich ja neulich schon erzählt habe, als wir in Prag beim Orchester waren und ich da im Raum saß und auch zum ersten Mal so ein Orchester live gespielt gehört habe, das ist einfach komplett was anderes, als sich so eine Orchesteraufnahme jetzt auf Spotify oder irgendwas anzuhören.
Absolut.
Das ist unvergleichbar. Und eben das, was wir ja auch auf unseren Konzerten erleben, das, wo wir live spielen und die Leute das so erleben, ist halt auch nochmal ganz was anderes. Sau wichtig. Deshalb finde ich ein schönes Schlusswort, es kommt auf unsere Burgentour dieses Jahr. Es ist, wir werden eure Hirnströme messen und euch nachher zeigen, dass es euch dann viel besser geht als vorher.
Ja, das finde ich eh so krass, ne? Wenn man bei, ich sag mal, so einem Happening gemeinsam war, wie einem Konzert zum Beispiel. Ich merke das ja auch bei uns, wenn wir dann spielen und die Leute gehen mit einem Lachen raus, unabhängig davon, also selbst bei jetzt den brutalsten Metal-Konzerten, wo ich als Fan auch war selber, man geht hinterher raus und denkt so, boah, war das geil.
Ja. Ja.
Ob man sich bei Slayer oder bei Hatebreed in der dritten Reihe gegenseitig vermöbelt, hinterher geht man raus und ist glücklich.
Ja, oder auch jetzt hier bei unserer Probe neulich. Dann muss man ja der Transparenz halber mal sagen, dass wir dann jetzt endlich angefangen haben zu proben zu dem neuen Album. Ich meine, vorher werden Sachen erjammt im Studio, und aber dann halt nicht die ganze Band zusammen konzentriert zu diesem Stück Musik, was halt nochmal was anderes ist, was für mich auch nochmal eine ganz andere Emotion aufgemacht hat, als den Song auch nur anzuhören.
Ja.
Also allein das Spielen auch schon. Das ist Wahnsinn. Also freue ich mich sehr drauf, wenn wir das jetzt auf die Bühne bringen.
Ja, also absolut. Ich bin nach wie vor Riesenfan von Live-Musik und diesem Happening, weil ich finde, das kann die KI, glaube ich, noch nicht.
Nee.
Dieses Gemeinschaftsgefühl herstellen.
Nee, genau. Und ich meine, man sieht es ja auch, an, ich sag jetzt mal so Techno- oder DJ-Festivals oder Auftritten, wo ja wirklich sehr viel Musik einfach aus dem Computer kommt, die trotzdem auch Emotionen hat, aber es gibt immer noch einen DJ oder eben einen Künstler, der da steht, der das braucht, um die Emotionen zu übertragen.
Ja, das würde nicht gehen, wenn da nur einfach die Mucke laufen würde, klar, da würde auch gefeiert werden, wird ja jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs, aber das ist nicht dasselbe.
Genau, ganz genau. Ja, also da bin ich mal noch guter Dinge, dass auch wenn vieles sich durch KI ändern wird, glaube ich, in den nächsten Jahren, das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben, das auf Konzerte gehen.
Ja.
Können wir nur hoffen, dass das noch angenommen wird dann, ja.
Deswegen kommt uns besuchen auf der Burgentour. Wir freuen uns jetzt tierisch drauf, gerade nach der ersten Probe. Ja, und deinem Wunsch, dass die KI unser menschliches Erlebnis nicht komplett ersetzen wird, finde ich super. Unterstütze ich zu 100% und dem ist quasi nichts mehr hinzuzufügen. Danke für deine Zeit, danke für eure Zeit da draußen. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radio-Bob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.